nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid.
Zu unserem zweiten Teil. Ja. Hallo.
Wo waren wir? Aber wir haben gerade nochmal gequatscht und du hattest gerade nochmal erzählt, dass er dann auch recht schnell in allem auch war. Ne? Hattest ja erzählt.
Am Anfang war er ganz schmächtig, als wir aus dem Krankenhaus rauskamen. Ja, also nichts Ungewöhnliches. Der hatte halt Gelbsucht. Der hat, der hat nicht so richtig gut Gewicht zugenommen. Mhm. Eigentlich hat er abgenommen. Und der hatte von Anfang unglaubliche Krämpfe. Egal, was er getrunken hat. Also stillen ging fast gar nicht. Gefühlt ist er einfach nicht satt geworden an der Brust. Ja. Und wir haben alles gemacht. Wir haben gepumpt. Wir haben irgendwelche Tees getrunken. Die Hebamme, weiß ich nicht, die ist im Kreis getanzt. Die hat Regentänze aufgeführt. Also ich hatte eine ganz tolle Hebamme, die wirklich alles gegeben hat. Aber das hat nicht funktioniert. Und nach jeder Mahlzeit konnte ich die Uhr nachstellen. 20, 30 Minuten danach hat er sich erst gewunden vor Krämpfen und dann hat er gespuckt. Der hat aber nicht gespuckt wie Babys spucken, so dieses und dann läuft es so ein bisschen raus, sondern
im Spei.
Im Spei.
Oh ja.
Der konnte Meter schaffen.
Ja.
Und dann bin ich ganz oft zur Kinderärztin und habe immer gesagt, irgendwas stimmt nicht. Also wir waren gerade aus dem Krankenhaus raus. Und ich habe gesagt, das stimmt was mit meinem Kind nicht. Irgendwas stimmt nicht, sie müssen uns helfen. Und dann hatte ich immer gesagt, die jungen Mütter und sie haben, was sie immer alles haben. Und sie machen sich viel zu viele Sorgen. Mhm. Speikinder sind Deikinder.
Oh ja.
Ich glaube, ich das nochmal höre. Und ich habe aber immer gesagt, das stimmt was nicht. Mein Mann, der war dann noch so, der hat immer gesagt, oh, du dokterst da zu viel rein. Am Anfang hat er das noch gesagt, am Ende nicht mehr. Mhm. Aber man muss wirklich sagen, der hat sich gewunden. Das waren jetzt auch nicht so diese am Anfang so ein paar Koliken oder so. Der hat sich im ganzen Körper gewunden. Der hat die Nackenhaare hochgestellt. Der hat geschrien über Stunden. Und wir konnten das nur irgendwie eindämpfen mit warmen Kirschkernkissen, mit Magen ein bisschen rausmassieren. Mhm. Und dann wurde das immer weniger, was noch durch den Stuhl rausging oder in die Winde ging. Das kam noch zusätzlich dazu. Und ich bin immer wieder zur Kinderärztin und die hat mich immer wieder zurückgeschickt. Die war irgendwann schon so genervt von mir. Und irgendwann war es dann so, da war er 5 Wochen alt, da spuckte er mir über einen Küchentisch, der für 6 Personen ausgelegt war, also groß. Mhm. Er spuckte von der einen Seite bis zur anderen Seite an die Wand, als hätte ich da eine Zielscheibe. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht normal sein. Das kann doch nicht sein. Und dann sind wir abends ins Bett gegangen und man muss, glaube ich, dazu sagen, dass ich da schon immer dachte, dass was nicht stimmt. Da habe ich schon bestimmt seit 3 Wochen nicht mehr geschlafen, weil ich immer nachts neben meinem Kind lag, weil ich immer den Kopf hochgehalten habe, weil der immer so komisch sich verschluckt hat an diesem Spucken. Mhm. Also ich habe dann tagsüber geschlafen, wenn mein Mann da war und mal Zeit war, aber nachts war ich wach und habe aufgepasst, dass der nicht erstickt. Mhm. Und in der Nacht hat er wieder gespuckt und es roch vergammelt. Es roch vergammelt. Und da habe ich gesagt, das reicht mir jetzt. Ich fahre jetzt in die Notaufnahme. Ich bin Mann geweckt, dann sind wir in die Notaufnahme. Und dann haben wir das geschildert und dann haben die schon gesagt, also erstmal hat er sofort einen Tropf, einen kleinen gekriegt, über den Kopf. So eine Nadel reingekriegt für Blut und dies und das und was so gemacht werden muss. So, fangen wir mal an. Und ich weiß, dass ich immer emotionaler wurde. Ich konnte das kaum ertragen, was da passiert ist in diesem Krankenhaus, weil auch keiner am Anfang mit uns gesprochen hat. Die wurden ganz unruhig in der Notaufnahme und haben gesagt, sie müssen sofort zum Röntgen, zur Sonographie. Sie müssen sofort zur Sonographie und dann sind wir da mit diesem Kind hin. Und dann hat der Arzt das sich angeguckt und hat uns dann erzählt, dass unser Kind einen verengten Magenausgang hat, der so eng ist, dass nichts durchkommt, dass das alles im Magen bleibt. Mm. Und dann hat er gesagt, er muss eigentlich sofort operiert werden. Und also es tritt eher bei Jungs auf als bei Mädchen und es ist genetisch, kann das verstärkt aufkommen. So. Und die Kinder, die diesen verengten Magenausgang haben, die werden an der Brust nicht satt. So, hatten wir das schon mal geklärt, warum das nicht funktionierte. Und dann war ich einfach nur noch, ich wollte dann irgendwie einfach nur noch sitzen. In diesem Sonographieraum gab es keine Stühle. Ich habe dann das Gefühl gehabt, ich habe gar keine Kraft mehr und musste ja aber eigentlich dann jetzt funktionieren. Und ich weiß noch, dass der Arzt dann fragte, Ach na, so oft haben wir das hier nicht abends in der Notaufnahme. Ich habe hier so viele Medizinstudenten. Darf ich die mal holen, dass die sich das angucken? Und da habe ich gedacht, das hat er jetzt nicht gefragt. Und haben gesagt, okay, gut, ja, irgendeine Mutter wird es mir danken, wenn ich jetzt sage, ja, sie dürfen sich das angucken. Mhm. Dann haben die sich das noch alle angeguckt und dann sind wir aufs Zimmer gekommen. Und dann wurde ihm gleich der Magen ausgepumpt. Und dieser ganze Beutel, das war alles schwarz.
Och, da war das schon so ewig drin.
Also da war ja seit 5 Wochen quasi die Milch drin, das war alles schwarz. Und dann haben wir da noch, dann hieß es, er wird am nächsten Tag operiert. Und dann haben wir da noch 3 Tage ohne Nahrung fürs Kind gewartet bei so einem Säugling. Der durfte dann nichts mehr kriegen, bis der operiert wurde.
Wieso denn 3 Tage?
Weil einfach kein OP-Termin frei war. Und weil wir nicht Prio 1 waren. Ja, der wurde dann irgendwann operiert, weil ich gesagt habe, dieses Kind nimmt so ab und also der war gar nicht mehr da.
Hat er denn irgendwie über eine Sonde irgendwas bekommen?
Der hat dann irgendwann
eine
Zuckerlösung bekommen. Genau, der hat ein bisschen Wasser bekommen, aber nur tröpfchenweise, ganz wenig. An sich hieß es von Anfang an.
Weil er nüchtern bleiben
musste. Genau, weil er nüchtern bleiben musste für den Fall, dass er irgendwann dazwischen geschoben wird. Und irgendwann, als ich gesagt habe, gucken Sie sich mal dieses Kind an, der kann ja schon gar nicht, also gefühlt hatte der keine Kraft mehr zum Liegen. Der war so, der hat so vor sich hin vegetiert.
Ja.
Und dann habe ich da ganz verstunken gemacht und habe gesagt, naja, also auf eigenem Risiko können wir Ihrem Kind jetzt ein bisschen Zuckerlösung zugeben. Aber das müssen Sie ja wissen, ob Sie schon einem Säugling Zucker geben wollen.
Das ist auch das Schlimmste gerade, das größte Problem.
Ja. Das war jetzt das größte Problem und ich habe gesagt,
nicht, dass er süchtig wird.
Geben Sie dem Kind jetzt bitte Zucker.
Ja.
Hä? Genau, und dann wurde er irgendwann, ja, ich weiß noch, wie er da vor mir lag. Der war festgeschnallt in diesem Bett. Also wir konnten ihn streicheln, wir konnten ihn aber nicht auf den Arm nehmen, wegen der ganzen Schläuche. Der hatte in beiden Armen irgendwelche Spritzen, der hatte im Kopf eine Spritze, also Nadeln, worüber irgendwas rein und ab ging. Ja, und dann wurde er irgendwann in den OP-Saal geschoben. Und dann haben sie gesagt, ich als Mutti könnte ihn damit hinschieben, das macht man so. Und da habe ich schon gesagt, ich glaube, ich kann das nicht. Und dann haben sie gesagt, naja, sie werden doch ihr Kind jetzt in den OP-Saal schieben können, das machen doch alle. Und dann habe ich das probiert und bin
direkt nochmal emotional.
Nochmal.
Ja, ja, eine schöne Keule drauf.
Die haben wirklich, da war viel. Und dann bin ich da im Flur aber zusammengebrochen am Bett. Und dann haben die Schwestern gesagt, naja, dann machen wir das mal für sie. So nach dem Motto, eigentlich haben wir wirklich viel zu tun, aber dann machen wir das jetzt mal.
Freundlich.
Genau, und dann wusste ich, dann kam da einfach 2 Stunden warten, wo ich wusste, dass jetzt mein 5 Wochen altes Baby in eine Vollnarkose kommt.
Oh Mann.
Ja. Und dann kam irgendwann eine Schwester und meinte, sie bringt mich jetzt, es ist alles gut gegangen, er muss jetzt nur noch aufwachen. Und dann bin ich dahin und ja, bin dann sehr emotional geworden an seinem Bett. Ich habe dann so geweint, ich glaube, da ist dann alles rausgekommen. Ich glaube, da ist dann erstmal die Geburt und dieses Nicht-Stillen und können und dann gleich diese Ängste, weil der so klein war und weil ich immer dachte, da stimmt was nicht und dieses
das ist so
ja,
das verrückt.
Kam dann alles raus.
Das ist so verrückt und ich muss jetzt leider für mein Geschlecht sprechen, dass uns Müttern so oft unsere Gefühle, unsere Intuition abgesprochen wird, ja. Wie oft ich das mitbekomme, also beruflich bedingt natürlich auch, ne? Aber wie oft es immer so getan wird, naja, jetzt übertreibt es ja wieder, als würden wir da Blödsinn machen und uns da irgendwas ausdenken, warum auch immer. Mhm. Und das ist jedes Mal, wirklich, ich glaube, also mir fällt jetzt nichts ein, aber ich glaube, jedes Mal hat es sich bestätigt, dass das Gefühl, was da war, auch das Richtige war. Und ich glaube, Mütter haben einen ganz anderen, natürlich, wir kennen die Babys quasi als Zellhäuflein.
Ja, diese Intuition, die hat einfach gar keinen Platz mehr in der Medizin. Irgendwo. Nee. Weder im Kreißsaal noch danach. Das ist so
ganz Empathie.
Ja, Empathie.
Ich glaube,
auch.
Es ist einfach kein Geld da für Empathie. Ich glaube, das ist das ganz große Problem, dass die alle so am Limit laufen.
Trotzdem. Ich weiß, das ist ein ganz großes Thema und möchte jetzt auch nicht das Ganze diskutieren, aber nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass ich, also ich jetzt von mir, ja, dass ich irgendwann so am Limit bin, dass ich so reagiere. Das kann ich mir, also ja, wird schon seine Gründe haben, ja, aber das ist für mich unvorstellbar, wirklich unvorstellbar.
Also wenn die ganzen Leute schon so am Limit gehen, das ist wirklich... Also nicht tragbar.
Und dann, wie ging es weiter?
Ab da ging es Bergauf.
Oh Gott, sei Dank. Ich glaube, ich ertrage auch nicht mehr.
Er hat dann wirklich, also wir waren ja dann noch im Krankenhaus, als er in die sechste Woche kam. Und ich habe Fotos davon, der hat dann in der sechsten Woche das erste Mal gelächelt. Das sind irgendwie ganz gruselige Bilder, überall diese Nadeln in ihm drin und dieses Kind liegt da und grinst.
Auch süß.
Ja, und dann sind wir nach Hause und ab da ging das schnell. Dann wurde er meine Raupe nimmersatt. Ich glaube, das ist auch normal, wenn man seine ersten 5 Lebenswochen nichts zu essen bekommt, nie satt ist. Ich glaube, dann ist das normal. Der hat eigentlich nie aufgehört. Wenn die, also Stillen hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Ich war auch nicht mehr dazu in der Lage. Ich habe offen gesagt, ich höre jetzt auf damit. Das ist jetzt durch hier für mich. Er hat dann die Flasche genommen. Und also wenn die wegkam, die leere Flasche, dann musste immer gleich die neue schon mal dazu. Das war gar nicht wichtig, dass er die dann ausgetrunken hat, aber es war wichtig, dass er entschieden hat, wann vorbei ist. Also wenn die Flasche vorbei war und wenn er danach aus der zweiten nur noch 3 Tropfen genommen hat. Mhm. Aber er hat entschieden, wann die Nahrungszufuhr zu Ende war. Ja. Das hat er nie wieder zugelassen, dass jemand ihm Essen wegnimmt.
Ja.
Das war vorbei ab da.
Und der Moro wird ja auch durch Saugen auch beruhigt, wie bei dir. Bei deiner Großen, in so einer Überlebenssituation ständig steckt. Und das war ja die ersten 5 Wochen, also ohne dass du es wusstest letzten Endes. Mhm. Oder war das ja immer ein, irgendwas stimmt hier nicht, ich bekomme keine Nahrung. Also ich versuche hier irgendwie zu überleben. Und dann plötzlich dieses Saugen macht auch beruhigen.
Ja.
Schokolade übrigens auch.
Ja, und ab da ging es schnell. Das Köpfchen wurde schnell gehoben, der wollte schnell die Welt sehen, der wollte ganz schnell greifen. Der ist auch ganz schnell von, ja, weiß ich nicht, einen Finger greifen, auf ein Tuch greifen, bis hin zu Bälle, irgendwie alles greifen. Ja, und dann sind wir ganz schnell auf Drehen, auf Robben, auf so irgendwie. Dann ist er, und dann, also das war auch niedlich, im Delphi konnte ich das dann beobachten, während alle Kinder immer noch ganz fleißig an der Brust hingen, war unserem schon ganz früh die Flasche nicht mehr genug. Also der hat von Anfang an dann alles Mögliche an Brei, an Obst in sich reingezogen. Das war so ein bisschen wie dieser, also der hat zwar schon Brei gekriegt, war auch das erste Kind. Ich habe mich gar nicht so rangetraut an irgendwelche anderen Sachen. Aber er hat sich eigentlich von Anfang an diese breifreien Ernährungsstart eingefordert. Und das hat auch er entschieden. Und da kam auch alles auf seinem Teller, was er haben wollte, hat er sich genommen. Und ich habe es nie unterbunden, weil es ihm irgendwie gefühlt gut tat. Und er hat immer so gelächelt, wenn er endlich Essen hatte.
Oh Gott, das tut er bis heute.
Ja. Genau, und ja. Und dann war aber irgendwann der Punkt, dass es so ans Krabbeln ging. Und das war sehr niedlich bei ihm. Da ist er immer, also er hat sich schon so ein bisschen hochgestippt und mit dem Po dann vor und zurück und die Arme waren aufgestoppt und dann hat er aber immer gemerkt, oh, irgendwie bin ich damit nicht so schnell. Und dann hat er sich immer auf die Brust gelegt wie ein Brustschwimmer und hat die Arme wie ein Brustschwimmer genommen und ist um unseren Küchentisch geschwommen. Er hat sich mit den Handflächen auf den Boden gelegt und hat sich nach hinten abgestoßen. Und so ist er unglaublich schnell geworden und hat das gemacht. Und dann dachte ich immer,
der Po, der
lag dann auch unten.
Ach so,
er lag wirklich wie ein Flunder.
Ja.
Er war eine Flunder.
Und die Beine?
Auch.
Gestreckt.
Lang gestreckt.
Ach.
Lang gestreckt. Er hat Krass. Alles mit den Oberarmen gemacht.
Oh Gott, wie anstrengend.
Ja.
Antje, und Tierlehrer.
Ja. Ja. Und ich dachte mir immer, ich habe das immer gesehen und dachte mir, okay, du arbeitest nicht mehr als Therapeutin, aber das ist nicht gut.
So wie weiß ich noch.
Das auch bestimmt nicht. Und ich weiß, ich habe mit Anne dann schon immer gesprochen und habe gesagt, ach, was mache ich denn mit dem? Wie kriege ich denn den auf die Knie? Und dann habe ich mich irgendwann angefangen und dann habe ich mich schon neben ihn gekniet und dann sind wir mal beide ein bisschen gerobbt. Das hat er eine Weile mitgemacht, das fand er witzig. Da habe ich gesagt, ja, ich habe es geschafft, mein Kind krabbelt. Da hat er mich irgendwann angeguckt und hat sich, glaube ich, gedacht, na krabbel du mal weiter, ich schwimme wieder. Dann bin ich gekrabbelt und er schwamm. Ja, und von da aus ging es dann ganz schnell, dass er sich irgendwo hochgezogen hat und dann ganz schnell irgendwie an allen möglichen Sachen lang gelaufen, hin und her. Damit hat er sich dann ein bisschen Zeit gelassen und mit 13 Monaten ist er dann, da hat er irgendwann unsere Hand weggeschlagen und ist losgerannt. Und ab da ist er gelaufen. Anfangs ein bisschen hochmotorisch. Auch eine ganze Weile, würde ich sagen. Bis zum dritten Lebensjahr war das immer so ein bisschen. Ich habe immer gesagt, mein kleiner Körperklaus läuft wieder los. ja, aber mittlerweile, also so rein motorisch, sehe ich bei ihm nichts mehr. Er ist einfach ein hochemotionales Kind. Wirklich.
Ja.
Er spürt seine Gefühle, er spürt meine Gefühle, er spürt die Gefühle seiner Schwester, das ganz stark. Also ja, der ist also auch unglaublich empathisch ist er geworden. Ich habe zum Beispiel bei beiden Kindern immer die Wutbegleitung gemacht, weil ich das ganz wichtig fand, dass, dass sie lernen, damit umzugehen, dass wir die Gefühle benennen. Und beim Großen habe ich mir gedacht, für wen mache ich das eigentlich? Also gefühlt hat er mir gar nicht zugehört. Und das Resultat war aber irgendwann, dass er denn bei seiner Schwester die Begleitung gemacht hat. Er hat
erzähl gesagt, doch mal, wie du das gemacht hast.
Genau.
Also dadurch, dass er immer so hoch emotional ist, ist er dann ganz schnell von Traurigkeit in Wut, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder ja, weil das jetzt alles nicht so war, wie er das gerne wollte. Und ich habe es dann anfangs mit Nähe versucht, weil ich dachte, okay, soll ich dich mal umarmen, wollen wir mal gucken. Nee, das wollte er nicht. Und dann bin ich immer ganz dicht an ihn ran und habe ihm gesagt, was ich jetzt mache. Dann habe ich immer gesagt, okay, du bist jetzt frustriert, weil du wolltest das und das machen und das ging nicht. Und jetzt bist du eigentlich schon richtig wütend, weil das nicht ging. Und jetzt findest du es richtig doof.
Das heißt also eine Wutbegleitung im Sinne, du hast alles, was er an Gefühlen gezeigt hat, benannt.
Habe ich benannt, dass er es dann auch lernt zu benennen, genau. Und dann bin ich langsam an ihn ran und dann habe ich gesagt, ich setze mich jetzt mal neben dich und frage gleich nochmal, ob ich dich mal anfassen darf. Und dann habe ich gefragt, dann hat er gesagt, nee, noch nicht. Irgendwann, als wir dann schon weiter waren. Und dann habe ich nochmal gefragt, ich sehe, dass du immer noch sehr wütend und aufgebracht bist. Ich würde jetzt gern meinen Arm auf deine Schulter legen. Ja, Mama, das darfst du jetzt machen. Und dann war er immer noch wütend und hat geschrien. Und dann habe ich den Arm hingelegt und dann habe ich zu ihm gesagt, ich warte jetzt, bis du zu mir kommst. Und dann wurde er irgendwann ruhiger und kuschelte sich in mich rein. Und das war so unser Weg. Mhm. Das haben wir sehr lange gemacht und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass es gar nicht mehr so zugelassen hat. Irgendwie, weil dann wollte er es irgendwann auch mit sich selber ausmachen. Vielleicht war er auch so weit, dass er sich das selber benennen konnte. Mhm. Das ging relativ früh los. Also ich würde sagen, mit 3,5, mit 4 ging das los, dass er das selber mit sich ausmachen wollte. Mhm. Genau, und als es dann, und dann habe ich mir gedacht, oh, ob das so der Weg war mit der Blutbegleitung, ob ihm das so viel gebracht hat, konnte ich nicht einschätzen beim Großen. Und dann ging das aber los bei der Kleinen. Dann kommen die ja irgendwann in die Trotzphase, in die Wutphase und dann passt das nicht. Und die Kleine, die kann wütend werden. Die kann wütend werden. Und angefangen, dass er die Wutbegleitung dann der hat die 2-3 Mal gemacht. Hm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mein Kind immer losschicke, mach mal bei deiner Schwester die Wutbegleitung. War wirklich.
Ah, komm, die Kleine. Komm,
geh mal hin. Mal. So ist es nicht, aber einmal war es halt wirklich ein anstrengender Tag und ganz zum Ende ging das noch los. Und ich habe zu mir selber gesagt, auch das noch. Und dann bin ich hingegangen und wollte gerade loslegen und dann sagt er zu mir, lass mal, ich mach das. Und dann hat er sich neben seine Schwester gesetzt und hat gesagt, darf ich zu dir kommen? Hat sie gesagt, na gut, ich sehe aber, dass du erst traurig warst und jetzt bist du wütend. Ich setze mich deswegen einfach zu dir, hat er dann gesagt. Und dann saß er eine Weile neben mir und dann hat er gesagt, so, ich würde jetzt gerne meine Hand auf deine Schulter legen.
Oh nein.
Und dann hat sie gesagt, okay. Und dann hat er sie, und dann hat er gesagt, ich streichel dich jetzt auch ein bisschen. Mhm. Okay, hat sie dann gesagt. Und das haben wir 2-3 Mal erlebt, dass er es geschafft hat, sie durch die Wut zu begleiten. Und dann habe ich gedacht, krass, wie toll.
Jetzt drängt sich mir natürlich die Frage auf, wäre das bei deiner Großen auch möglich gewesen? Die Form meine ich jetzt, oder würdest du, also wenn ich jetzt gerade überlege, bei meiner großen Tochter, ich würde sie genauso beschreiben, sehr empathisch, sehr feinsinnig, hat Schwingungen sofort mitbekommen, hat aber auch ordentlich Feuer im Hintern, also und das nicht ohne. Wenn die gewütet hat, dann hat die gewütet und wenn ich da darüber nachdenke, ich habe es durchaus auch probiert, solche Sachen wie, möchtest du, dass ich zu dir komme? Ne, sie hat nicht Nein nur gesagt, sondern ist mir sehr deutlich gezeigt. Das war, sobald ich mit ihr nur gesprochen habe, war das immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, sie, das macht sie nur noch wütender. Also die, da konnte ich gar nicht, also sitzen bleiben maximal. Das wäre, also das durfte ich dann noch, aber auch nicht dichter ranrücken. Irgendwann kam sie dann auf mich zu. Ich würde jetzt gerne erzählen, das war ganz lieb und ganz romantisch, wie sie auf mich zu dann kam. Das war dann doch sehr einfordernd und so, jetzt komm du auch mal zu mir. Mit ihren 4 Jahren mich angemutzt und du sitzt so weit weg. Ich wünschte ja wirklich, ich wäre auch der Typ, der da zu sehr... vielleicht auch sehr, sehr geerdet ist, du wirkst sehr geerdet, bin ich nicht. Aber ich glaube, ich hätte das bei meiner Großen so auch gar nicht machen können. Bei der Kleinen schon eher, aber die läuft immer weg. Die flüchtet immer. Lass mich in Ruhe und dann ist sie weg. Also da muss ich dann hinterherlaufen. Aber meinst du bei deiner Großen, die ja ich auch so das. Sehr feinsinnig und empathisch ist,
ich sehe das Mogelkind? Genau so. Also noch vor ein paar, ich würde sagen so vor 3 bis 4 Jahren hätte ich das genauso beschrieben wie du. Also aufbrausend und laut und peng und knall und hier eine Tür und da eine Tür und lass mich bloß in Ruhe und egal, was du jetzt sagst, ja. Schlecht.
Ich habe immer gesagt, das war wie so ein Atompilz. Ne? Die ist geknallt und dann im Umkreis von 2 Kilometer wurde alles geniedergemetzelt.
Ja, definitiv. Und jetzt ist sie aber mittlerweile so, dass sie auf mich zukommt, sagt, Mama, ich brauche dich jetzt. Mhm. Und dass ich jetzt, also Saskia ist eine wundervolle Lehrerin für mich. Sie erdet mich. Also wenn ich sehe, wie sie mit ihren Kindern umgeht, dann denke ich, dann wünsche ich mir mal ein bisschen mehr davon.
Weil, ja, das glaube ich dir sogar.
Das hatten wir, glaube ich, auch so ein bisschen als Thema, dieses Erziehungsstile. Wie gehe ich mit Kindern und Reflexen und welchen Erziehungsstil und was kann ich, also ich weiß, dass meine Kinder mit der bedürfnisorientierten Erziehung, woran Saskia sich orientiert, wahrscheinlich nicht umgehen könnten, weil meine, glaube ich, Regeln und Strukturen brauchen. Und wir fahren mit unserem Ding, glaube ich, ganz gut, auch wenn ich mir 1-2 Mal Sachen abluchse und die versuche umzusetzen und einfach ausprobiere. Denn bei der Kleinen ist es genauso. Mhm. Die macht auch ganz viele Dinge mit sich selbst aus. Die hat auch Phasen von, sie will nicht getröstet werden. Ja,
ja, das hatte meine Große auch. Ja, ja,
das genau. Das kennt Antonia, glaube ich, auch aus der Therapie. Wenn sie sich verletzt, dann ist sie nicht diejenige, die losweint, sondern die dich anschreit, ja. Weil du sie anguckst und darauf wartest, dass sie weint, aber sie
das
weint
nicht.
Das
hatten wir jetzt die letzten Male auch. Und ich so, ey, ich habe doch gar nichts gemacht. Das war die Bank, auf der du gerade irgendwas geturnt hast.
Ja. Genau, also da ist das System, weiß ich auch noch nicht, wo das ist.
Ja, mir fällt gerade ein, wenn ich mich stoße... Darf man mich übrigens auch nicht fragen, ob es wehgetan hat. Und dann flippe ich auch raus. Wenn ich mich zu Hause stoße, aber alle so wupp, weggeguckt. Das, ja, da kann ich deine Kleine ein bisschen nachempfinden. Aber das finde ich ja so spannend. Viele, also Kinder mit unterschiedlichen Charakteren, ja auch unterschiedliche Erziehungsstile da so ein bisschen einfordern. Sehr spannend. Gab es denn etwas, wo du sagen würdest, ah, das hat richtig gut funktioniert?
Oh Gott, auf die Frage war ich nicht gefasst.
Ich mache ja auch sowas nie im vorüberlegten Zustand, sondern denk einfach laut. Also ich überlege jetzt gerade, weil Saskia ja gerade erzählte, dass das diese Wutbegleitung so ein schöner Schritt war. Und ich meine auch, bei unseren Mädels, vielleicht bei der Großen mehr als bei der Kleinen. Die Kleine ist leider mit reingewachsen. Wir mussten sehr viel Struktur, also was ist sehr viel Routine. Also Routine, unser ganzer Alltag ist routiniert und teilweise wussten wir nicht mal, ob Wochenende ist oder Wochentag ist, weil jeder Tag gleich war. Und das war so das Thema. Wenn wir im Vorfeld alles soweit schon bedacht hatten, ne, dass das Frühstück gibt es zur gleichen Zeit, das ist immer das gleiche Tellerchen, was denn da steht und jeder hat so seine gleiche Aufgabe. Das hat beruhigt und das hat auch, das war schon so ein bisschen, wie heißen diese Curling-Eltern? Sind das die, die vorher wischen? Kennt ihr das Curling? Ja, ja, so.
Ein bisschen so.
Aber gab es irgendwas oder?
Also das mit den Strukturen kenne ich auch so. Ja, wenn es denn am Wochenende Mittag gibt und da haben wir uns dann halt irgendwie versucht, an die Kita-Zeiten zu halten. Mhm. Aber ansonsten finde ich, glaube ich, bei uns, für uns 4 kann ich sagen, ist Kommunikation einfach das A und O.
Ja.
Das ist das Allerwichtigste bei uns, dass wir darüber sprechen, wie es uns geht, was gerade los ist und ich mag gerne, wenn es pünktlich Abendbrot gibt.
Die Moris wieder so, mit dem Blutzuckerproblem.
Wenn ich nicht so nett werde. Wenn der, ne, so,
wir sind jetzt 5 Minuten über der Zeit. Ich glaube, ich verhungere.
Ja, klar.
Ja, natürlich. Ich kenne das nicht.
Aber.
Also, und ich kann dann auch Apfel essen, aber das ist dann, ich weiß, es geht nicht allen so.
Nein.
Nein.
Aber
Kommunikation.
Kommunikation, ja. Ist einfach
was man, ja diesen kleinen süßen Moros hier so nachsagt. Also wir haben ja so wild, wie die sind, ne? Und so entschlossen und so selbstbestimmt, wie sie ja auch auftreten können. Aber wenn sie eins wirklich wollen, ist so dazugehören, ne? Also das fällt mir nämlich gerade ein. Das ist unser Ding. Wir haben irgendwann immer, haben wir dann auch gesagt, hey, wir sind hier eine Gemeinschaft. Wir haben Bedürfnisse. Wir haben natürlich alle unsere Bedürfnisse. Und wir müssen schauen, dass es uns allen gut geht. Und, ja. Aber auch sehr strukturiert bei der ganzen Sache.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein Ding bei den Moros, also bei Moro-Eltern, dass sie das dann auch einfach können, weil sie das auch selbst brauchen häufig, so diese Struktur und Struktur schafft Sicherheit und pipapo. Also ich würde schon sagen, dass mein Kind auch sehr große Moro-Tendenzen hat, auch wenn jetzt nicht in so einer extremen Form, weil bei uns halt Schwangerschaft und Geburt, das verlief alles halbwegs gut, vergleichbar mit euch allen hier. von daher, also jetzt sind wir ja gerade in der Autonomiephase und es ist also wie oft irgendwie Stühle durch die Gegend geschmissen werden oder der auch sowas von seine Ausbrüche kriegt und dann auch, ich darf den dann auch nicht anfassen, ich darf den auch am besten nicht angucken. Wenn du gerne getröstet werden möchtest, dann bin ich da.
Nein! Ja! Komm wieder her! Nein, Mama, jetzt bleib hier!
Okay, dann setze ich mich jetzt hier hin.
Ja!
Und dann schmeißt er wieder die nächsten Sachen durch die Gegend und ich sehe auch richtig in seinem Blick. Ich glaube, da hat er sich dann, er hat sich ein Stück weit unter Kontrolle. Er nimmt auch in der Regel wirklich die Sachen und man sieht es immer rattern in seinem Kopf.
Die nicht wehtun.
Die machen Lärm und die sind halbwegs befriedigend, aber er würde jetzt nicht den Keramikkrug nehmen. Mhm. Das wägt er schon ab. Also die Glaskaraffe bleibt auf dem Tisch stehen, aber alles andere. Der Stuhl wird umgeschmissen und das wird umgeschmissen und dann guckt er auch manchmal so, kann ich jetzt das nehmen? Wie guckt Mama? Nee, kann ich nicht? Okay, dann nehme ich jetzt das andere. Und dann, keine Ahnung, geht das da irgendwie so eine Viertelstunde? Und irgendwann, wenn ich mich dann so ein bisschen, also ja, ich glaube auch, wenn ich mich dann zurückziehe und ich bleibe dann zwar trotzdem noch anwesend im Raum, es sei denn, er will wirklich wieder irgendwas nach mir schmeißen. Sage hallo. Nicht so. Und irgendwann kommt er dann, Mama, ich muss jetzt auf dem Balkon mich beruhigen. Oder sagt er auch zu mir teilweise mittlerweile, weil ich immer sage, also es hilft wirklich, frische Luft tut uns immer sehr gut. Und neulich hatte ich dann auch einen krassen Wutanfall, den ich also auch erst seitdem ich ein Kind habe, so von mir kenne. Und dann habe ich so mein Ikea-Regal geboxt. Und ich wusste, diese Rückwand, die ist eh schon kaputt und alles. Und habe ich die so rausgehauen. Weil ich das auch, ja, ich kenne das dann auch. Es muss auch ein bisschen befriedigend sein in diesem
du hast
Anfall.
Es gefühlt.
Ich habe es gefühlt in dem Moment. Mache ich diese Ikea-Regal kaputt.
Das habe ich dann, gar nicht.
Ja. Ich weiß nicht, weil ich das, also wie gesagt, ich finde immer, wenn man halt die Wut nie zulassen durfte und das war ja bei mir so ein Ding.
Aber dass es wehtut?
Nicht, also es hat nicht mir wehgetan.
Also darauf gehauen hast du das?
Nee, nicht. Das ist nur so eine ganz dünne Pappwand. So, das ist ja jetzt so, nicht, ich habe die halt rausgehauen, aber es war so befriedigend, weil das kam halt raus. Es war danach halt kaputt. Und ich dachte so, ja, du warst schon vorher kaputt, aber ich tue es einfach Schmerz so, als hätte ich das gewesen.
Ich dachte, der Schmerz hätte dich befriedigt.
Nee. So, Nee, der würde mich dann noch saurer machen. Nee, wirklich dieses Gefühl von, ach, das war gerade irgendwie, ja, was zerstört. Ja, und dann haben wir uns irgendwann gesammelt im Flur. Eigentlich wollte mein Sohn einen Apfel. Und es war aber irgendwie die 500. Nacht für mich gefühlt in Folge und das war wirklich sehr, sehr anstrengend zu dieser Zeit. Nicht nach dem Zähneputzen, also Zähneputzen war sowieso schon anstrengend und dann nochmal einen Apfel und jedes Mal wieder. Und ich irgendwann so, nein. Und dann saßen wir da am Flur, meine Mitbewohnerin kam runter, Antonia, alles klar bei euch? Ich so, Nicole, kannst du bitte einen Apfel holen? Und dann hat Nicole uns einen Apfel geholt. Und mein Sohn setzt sich auf meinen Schoß im Flur, ist wieder komplett ruhig. Der hat eine Stunde lang rumgebrüllt. Und dann habe ich 5 Minuten rumgebrüllt und dann saßen wir da am Flur, er setzt sich, ach Mama, ich war so traurig. Du warst so wütend. Wir müssen auf dem Balkon uns beruhigen. Und der war nicht mal 3. Also immer noch nicht 3, war 2,5. Das fand ich so süß. Da dachte ich so, okay, ja, wir dürfen irgendwie sauer sein, wir Eltern, wir können, also es geht ja manchmal auch nicht anders, man ist dann einfach manchmal sauer, aber so dieses Gefühl von, wir sind trotzdem noch ein Team, das finde ich irgendwie sehr wichtig am Ende des Tages, dass man sich danach nochmal ausspricht, auch wenn vielleicht beide jetzt nicht so ganz so schlau interagiert haben. Der eine macht was kaputt, die andere macht was kaputt. Und dann sind wir trotzdem zueinander gekommen und haben uns wieder beruhigt auf dem Balkon. Das war auch richtig schön. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen?
Das wissen wir alle nicht mehr.
Ja, ich auch nicht. Naja, womit habe ich denn angefangen?
Auch das wissen wir nicht mehr. Oder?
Moro, Eltern, Struktur.
Ja. Ach so.
Genau.
Lost in Time.
Ja, und das bin ich mit meinem TLR und meinem FPR auch. Strukturen. Ich bin mir sehr sicher, dass es ihm gut täte, wenn wir noch etwas mehr Strukturen hätten. Ich bemühe mich. Ich gebe mein Bestes, irgendwie Strukturen aufrechtzuerhalten. Aber ich bin wirklich so schlecht da drin. Das ist wirklich, weil ich auch so irgendwie nach meinem Gefühl meistens so in den Tag reinlebe, ganz oft, wenn ich auch vor allem an Tagen, wo wir nicht am Wochenende oder so, wo keine Arbeit ansteht, oh, es ist ganz furchtbar. Da werde ich dann auch manchmal richtig sauer, wenn wir um 12 das Haus noch nicht verlassen haben und keine Ahnung, weil wir dies machen mussten und dann fiel uns ein, oh, wir können noch einen Kuchen backen und dann können wir zwischendurch frühstücken und dann machen wir noch dies und jenes.
Ist dein Sohn auch so?
Na doch, der kann das schon auch. Aber so. Ich habe das Gefühl, bei uns tickt dann trotzdem so die Zeit runter, die dann diese Strukturen irgendwie doch wieder einfordern. Also wir verlieren uns dann manchmal so in unserem Tüdeligsein und irgendwie, ach, jetzt machen wir dies, ach, jetzt machen wir das. Aber dann waren wir noch nicht draußen, merken dann irgendwann, ach ja, eigentlich haben wir auch noch Hunger und schlafen können wir eigentlich auch mal wieder demnächst. Und dann hört es bei uns beiden auf.
Aber das vermisse ich manchmal.
Wieder
das vermisse ich manchmal, dieses in den Tag hineinleben.
Ja, ich finde es auch.
Das kommt ja wieder.
Halt schön.
Das kommt. Oh, ich bin jetzt schon mittlerweile in so einem Alter, dass ich schon sagen kann, das kommt wieder. Wie so eine Granny. Keine Sorge, ihr kleinen, süßen, jungen Mütter. Nein, das kommt wieder. Das kommt wirklich wieder. Also meine Mädels sind jetzt 10 und 12. Und jetzt ist es schon, wir haben schon keine Mittagszeit mehr. Das ist, wir sagen, ja, ich weiß, man sagt dazu eigentlich Brunch. Wir sagen dazu Frittag.
Das ist auch geil.
Weil wir mal ganz früh, ganz spät frühstücken und dann warten wir, also dann snacken wir uns irgendwie durch den Tag. Und mittlerweile leben wir auch in den Tag wieder hinein. Also wobei ich sagen muss, ja, die Große braucht auch da immer noch, also sie ist auch diejenige, die morgens wach wird, pünktlich, sich den ersten Snackteller macht zur eigentlichen Frühstückszeit, sich den zweiten Nudeltopf aufsetzt zur Mittagszeit, aber mittlerweile macht sie es alleine und ich muss das nicht mehr machen. Oder mein Mann. Ja, das ist wird ein bisschen einfacher.
Gestern kam die Große auch nach Hause und hat gesagt, du hast vergessen, mir Mittagessen zu bestellen. Ich gehe jetzt in die Küche und koche mir was. Okay, sorry.
Na, wenn das Ziel einer ganzen Sache ist, ne? Das ist
also
super.
Um Verpflegung manchmal, nee, manchmal gar keine Sorgen. Die kann das schon alles super. Die steht auch sonntags auf und fängt dann an, Frühstück zu machen.
Für euch alle?
Rührei, Pancakes, ja.
Wow.
Für euch alle?
Ja.
Das ist ja grandios.
Du darfst dir die Küche danach nicht angucken, aber sie macht Frühstück.
Das wollte ich gerade sagen, das ist doch super. Wir haben immer so eine, meine große Tochter backt und kocht ja auch so gerne. Mittlerweile macht sie es auch gut. Aber früher hat die ganz komische Sachen zusammen. Aber wir haben Frühstück gemacht, bringen wir euch ans Bett. Du musst auch essen, Mama. Ich habe doch morgens immer nicht so groß. Nur. Ja. Wie sehen denn eure Reflexprofile aus? Also Anne kenne ich ja so ein bisschen, aber beschreibt doch euch mal. Wo würdet ihr euch denn so einsortieren? Moro, FPR. Bist du auch eher der Moro-Typ?
Moro. Ich glaube, bei mir ist ganz viel Moro. Das ist bei mir, ich glaube immer, es war der STNR. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte mit dem Nacken immer so zu tun in der Schule. Beim an die Tafel gucken. Und ich habe, ich will nicht sagen, ich habe spät schwimmen gelernt. Ich habe schwimmen gelernt, früh. Aber ich bin viel über getaucht. Ich war eigentlich nur unter Wasser. Ja, ich hatte den ganzen Sommer Mittelohrentzündung, weil ich ja nur unter Wasser war und nie drüber.
Ja, ja.
Ja. Ja, ich glaube, aber Moro ist bei mir, glaube ich, auch.
Auch eher der Strukturierte.
Ja.
Ohne Was auch deine Affinität zu Zahlen. Da war das eigentlich schon klar, als du das gesagt
ich
hast.
Auch. Ja. Ich liebe auch Zahlen. Mathe, oh, das ist, weil es einfach sehr strukturiert ist und du hast eine Lösung.
Ja.
Das ist eine einfache Geschichte. Ja.
Nein, Mathe braucht man nicht.
Nein. Nein. Würde ich auch so sehen.
Ja, ich finde das auch. Also ich bin auch ein großer
Geografie. Alles.
So. Das?
Geografie. Nee.
Fandst du gut?
Das war meins.
Ja, das ist wirklich eine wilde Mischung hier zwischen uns heute. Das
Geografie
ist ganz
Nachhilfe. Ja, auch das gibt es. Geografie Nachhilfe.
Aber ich glaube, ich habe auch irgendwo, TLR war Gleichgewicht, ne?
Ja, auch Raumlage, ja. Fixpunkt im Raum.
Genau. Ich habe ja nie richtig gelernt, Fahrrad zu fahren. Bin irgendwann, ich glaube mit 6 oder 7 Jahren, ich fast meinen Opa umgefahren beim Üben und bin dann in die Mülltonne gekracht und hab dann das Fahrrad weggeschmissen. Habe auch in der 3. Klasse die Fahrradprüfung mit dem Roller gemacht. In der Schule, weil meine Mama sich dafür eingesetzt hat, dass ich das nicht mit dem blöden Fahrrad machen muss. Und dann bin ich irgendwann nochmal, Kraft meiner Wassersuppe, mit 13. Habe ich mir gedacht, bist du nicht zu doof zum Fahrradfahren. Das Fahrrad geschnappt aus der Garage meiner Eltern, bin losgefahren, bin um die Ecke gefahren, bin richtig hingeflogen.
Oh nein.
Hab das Fahrrad in die Garage geschmissen. Und dann habe ich meinen wundervollen Ehemann kennengelernt, der mir das, glaube ich, mit 24 Jahren beigebracht hat.
Ich dachte, jetzt haben wir ein Tandem.
Er fährt, ich sitze und
lenke. Genau. Ich muss nur lenken.
Der hat mit mir angefangen wie mit einem Kleinkind. Der hat mich am Sattel festgehalten und dann haben wir gelernt.
Das ist richtig Fahrrad süß.
Also Fahrradfahren ist auch rein koordinativ auch ein höherer Anspruch. Also da brauchst du eine Art hin, eher so Mittellinie, Kreuzung in der senkrechten und auch in der waagerechten Ästchen, ja, da muss schon.
Ich mache es auch immer noch nicht gerne. Aber wenn wir im Urlaub sind, dann fahren wir schön so, ne, so an der Küste lang, alles was gerade und flach ist. Ich habe dann auch die Kleine nicht hinten drauf, weil wenn ich sie dann früh morgens mal mit Fahrrad zur Kita bringe, ich bin schon einmal richtig hingekracht mit ihr hinten drauf. Bin aber am nächsten Tag, dank der Zusprechung
von Saskia,
genau, wieder aufs Fahrrad gestiegen, weil sonst meine Angst vor dem Fallen wieder so groß gewesen wäre.
Ja.
Und der typische Moro, denke ich auch. Jetzt ist mein Fahrrad kaputt, was nicht schlimm ist. Denn ich bringe die Kleine mittlerweile gerne zu Fuß in die Kita, damit sie lernt, mit dem Reflex umzugehen. Und jetzt fährt sie super Laufrad, was sie auch echt spät gelernt hat. Also da war sie anders als die Große. Die war motorisch echt so ein bisschen so, die hat sich halt darauf verlassen, dass wenn sie knäkt, alle irgendwie was machen. Sie wird rausgehoben, sie wird bespielt, die war motorisch halt wirklich eher so, oh, muss ich mich jetzt bewegen? Muss ich meinen Kopf wirklich zur Brust drehen? Kann die das nicht machen? Die war wirklich schon so ein bisschen immer so, ja, die werden das schon machen. Ich muss ja nicht. Und deswegen hat sie auch wirklich erst, also im Vergleich zur Großen, später laufen gelernt. Nicht spät, würde ich sagen, aber später und auch unsicherer. Und aber daran sind wir Gott sei Dank am Arbeiten. Und ich glaube, dass das gut ist.
Machst du Erziehungsunterschiede zwischen deinen Töchtern?
Ich würde fast sagen, ja. Auch wenn es so ein Bauchding, glaube ich, einfach.
Ja.
Weil die Kleine halt noch klein ist. Und die Große schon sehr groß und halt auch emotional. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen anders gegen.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Nicht gegen agieren, aber mit agieren als mit so einem Kleinen. Und wenn man weiß, dass es das Letzte ist, in Anführungsstrichen, also wenn man keins mehr bekommen kann oder möchte, dann geht man mit dem Kleinen anders um, weil die Große hatte einen ja für sich alleine. Die waren gefühlt erstmal irgendwie Einzelkinder. Und die Kleine hat das nie irgendwie, die kam und da war schon wer. Und ich glaube, deswegen ist man, also ich möchte von mir sprechen, nicht Mann, ich bin ein bisschen nachsichtiger, was die Kleine angeht. Ja.
Machst du Unterschiede?
Spannend. Bei mir ist das genau andersrum. Ich bin beim Großen manchmal ein bisschen nachsichtiger, weil ich mir immer denke, der hat sich das Geschwisterchen ja nicht ausgesucht. Das war ja mein Wunsch und nicht seiner. Warum soll ich ihn jetzt dafür bestrafen?
Habt ihr Geschwister?
Ja.
Nein.
Du bist Einzelkind und du bist die Ältere oder die Jüngere?
Ich bin die Ältere.
Ah ja. Nee, ganz witzig, weil ich das nämlich auch immer ein bisschen nachsichtiger bin mit meiner Großen, weil ich das so nachempfinden kann,
wie, das ist.
Wie es ist als große Schwester von einer kleineren
Wenn
Schwester.
Wenn immer alle denken, du machst ja. das schon.
Genau.
Bei dir können wir mal ein bisschen strenger sein. Mhm. Und ist doch die Kleine.
Ja, ja, genau.
Also ich muss und kurz,
das wollte ich nicht.
Ich muss ganz kurz reinhaken, aber bevor mir das irgendwann auf die Füße fällt, ich habe eine Halbschwester. Ich kenne sie auch, aber wir sind nicht zusammen groß geworden.
Nee, na, darum ging es ja jetzt. Also wirklich um diese.
Ich war und bin gefühlt Einzelkind. Entschuldigung. Ja.
Alles gut.
Nicht, dass sie das irgendwann hört und dann denkt sie sich, oh,
hallo?
Existiere ich gar nicht? Nein, doch, du existierst.
Okay. Ich hatte mich da auch ein bisschen reingelesen, habe dann gelesen, dass wir so die Generation sind, nachweislich mit den meisten psychischen Erkrankungen. Mhm. Und da habe ich gesagt, das passiert meinen Kindern nicht. Also meine Kinder möchten bitte nicht mit 30 einen Burnout haben oder depressiv sein. Und da habe ich gesagt, von Anfang an gesagt, irgendwie müssen wir einen Weg finden, dass ich denke, dass die nachher so selbstbewusst sind oder zumindest, wenn sie nicht selbstbewusst sind, dass sie in den richtigen Momenten den Mut finden, für sich einzustehen und zu sagen, was jetzt wichtig ist. Oder eben einfach nur ihre Grenzen abstecken können. Irgendwie in die Richtung soll es gehen. Das war mir von Anfang an wichtig. Und deswegen ist ganz klar gewesen von Anfang an, dass es bedürfnisorientiert wird.
Mhm. Ja. Ja. Also ich hatte das auch gelesen, das stimmt. Und wir sind ja auch die Generation, also findet ja auch so ein Umschwung in den in der Erziehung überhaupt, ne? Oder viele sagen ja auch gar nicht mehr Erziehung, sondern wir gehen in Beziehung,
oder in Begleitung.
Also, und in Begleitung, bindungsorientierte Familien sollen entstehen und solche Geschichten. Und ich finde das auch total wichtig, auch wichtig zu sagen, dass die Eltern, also unsere Eltern, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben in einer sehr leistungsorientierten Zeit, ne? Also wir wurden, also wir vielleicht sogar noch mal mehr, wir DDR, Schrägstrich, also die Wende, oh, sorry, die Wendekinder, ne, mit der Wende, da dachten sich, glaube ich, unsere Eltern auch, oh mein Gott, so viele Freiheiten und jetzt müssen wir gucken, dass die Kinder gut vorbereitet sind und haben das, denke ich, auch nach ihrem besten Wissen gemacht, nicht böswillig, aber ja, mit ganz viel Schwund. Und das fällt uns jetzt ganz schön auf die Füße. Also ich finde auch, es ist erstaunlich, wie viel mit Geburt des ersten Kindes, wie viel Auseinandersetzung man so mit den eigenen Glaubenssätzen hat, wie viel man sich auch hinterfragt. Vielleicht auch noch nicht mal mit dem ersten Kind, bei dir war es sogar noch viel früher, ne? Mhm. Aber so dieses Auseinandersetzen damit, wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Was möchte ich nicht mehr? Was habe ich mitgenommen? Was habe ich mitgegeben bekommen an transgenerationalen Traumata, die ich gerne loswerden möchte? Und wir arbeiten da ganz, ganz viel dran. Also unsere Generation, finde ich. Und das ist total spannend, aber auch anstrengend. Und ja, daraus resultieren die ganzen psychischen Erkrankungen, die sich jetzt so zeigen und aufploppen, wie Burnout, Depression.
Und ich finde, das ist so ein Thema, was, und ich glaube, das können wir jetzt auch in der bindungsorientierten Erziehung so ein bisschen ausbessern. Ich glaube, so zeitweise wurde dann von, okay, irgendwie total autoritärer Erziehung zu, okay, wir haben eine ganz laissez-faire Erziehung und wir haben irgendwie gar keine, also so gar keine Strukturen oder Regeln mehr in der Familie. Und ich glaube auch, von der Generation meiner Eltern habe ich es schon sehr oft gehört, dass die selbst immer so viel über diese eigene Grenze auch gehen und das ja auch ihren Kindern dann immer mitvermittelt haben. Mir zumindest, ich habe auch nie so richtig gelernt, irgendwie eigene Grenzen haben zu dürfen, weil meine Eltern das halt auch nie durften und irgendwie, also mir auch das eigentlich aberzogen wurde, so eigene Grenzen für mich zu entwickeln. Oder naja. Einfach zu vertreten. Also die sind halt ja von Anfang an da, die werden halt einfach aberzogen irgendwann.
Die Grenzen.
Gegebenenfalls, ja.
Aber wenn du überlegst, zu welcher Zeit unsere Eltern geboren sind und was sie für Eltern hatten, das war ja diese Nachkriegszeit. Ne? Also unsere Großeltern wurden ja noch zu kleinen Soldaten erzogen, die sollten funktionieren. Da wurde gesagt, bloß nicht anfassen, ne? Bloß keine körperliche Bindung oder nur so wenig wie möglich, die sollen stahlhart werden, die sollen bloß keine Emotionen zeigen, genau. Und das wurde ihnen einfach aberzogen. Das geben die natürlich weiter. Na klar, haben unsere Eltern dann gedacht, okay, ganz so dolle soll es nicht sein, aber natürlich schwenkt das immer mit, so dieses kriegen unsere Kinder und sind dann auch gleich berufstätig, ne? Du musst ja auch ein bisschen Leistung zeigen, du kannst dich doch von diesen Gefühlen nicht einlullen lassen und so weiter und so fort, ja.
Ja, aber ich glaube, was du meinst, ist dieses, ich kann und darf über meine Gefühle reden. Mhm. Das fällt mir auch immer wieder auf, dass es in den älteren Generationen sehr, wie soll ich sagen, verschwiegen wird. Mhm. Ja, also nicht nur das Thema Tod oder was auch immer, sondern alle Emotionen, Wut, Streit, da kommuniziert keiner.
Ja, du musst das ja auch erstmal begleiten können. Also das an dich ein großes Lob, ja? Oder auch an alle anderen. Wenn wir wütende Kinder, traurige Kinder begleiten, das ist ja ein riesiger Kraftakt. Wir müssen ja als Mama, finde ich, oder wahrscheinlich auch als Papa, aber du gehst ja dann mit diesem Kind durch diese Emotionen. Und ich finde, wir sind ja alle so Moro, FPR-lastig und alle so sensibel, ja. Und ich finde, das holt einen dann irgendwie nochmal auf einer ganz anderen Ebene ab. Und ich bin danach wirklich auch erschöpft. Ja, also,
ja, als hättest du dein eigenes inneres Kind beruhigt auch.
Genau, genau. Ja. Also das ist, da musst du auch wirklich...
Und nachdem wir die Testung mit der Großen gemacht haben,
ja,
war ich ja vollkommen fertig. Du hast mich ja noch gefragt, ob es mir gut geht. Mir ging es total schlecht. Ich habe ja gefühlt alle Reflexe mit durchgearbeitet. Ich war richtig kaputt. Ich bin nach Hause gefahren.
Und vom Zugucken.
Von der Großen ging es gut. Ja. Nur vom Zugucken. Nee, die hat dann nach anderthalb Tagen totale Ausbrüche gehabt, aber...
Aber erstmal.
Ich war so kaputt. Ich bin nach Hause gefahren, habe mich auf die Couch gelegt und habe mir gedacht, boah, so eine Testung.
Das habt ihr richtig.
Ich konnte auch nichts dagegen machen. Ich war einfach durch.
Ja.
Ja.
Ich glaube, Saskia, du wolltest irgendwas sagen. Du siehst so aus, als würdest du
was. Ich weiß es nicht mehr. ich glaube, es ging auf das Bedürfnisorientierte nochmal ein.
Ja.
Dass ich glaube, das kam mit mir erst mit der Mutterschaft, dass ich gelernt habe, mich zu hinterfragen. Dieses bedürfnisorientierte Erziehung heißt ja nicht, dass ich nur die Bedürfnisse meines Kindes befriedige, sondern die Bedürfnisse der Eltern müssen auch da sein. Ansonsten funktioniert das nicht. Das muss harmonieren. Und ich glaube,
das ist ja manchmal nicht ganz klar, ne? Es gibt beobachtungsweise Eltern, wo ich das immer denke, so, naja, das ist jetzt keine bedürfnisorientierte. Genau, das ist einfach zu viel. Das funktioniert dann nur auf Kosten der Elternschaft.
Nur auf Kosten der Eltern. Das würde ich auch so unterstreichen. Genau, und ich glaube, mit der Elternschaft kam das erst, dass ich mich erst hinterfragt habe, was tut mir gut. Und auch erst mit der Elternschaft gelernt habe, mein inneres Kind zu umarmen. Und zu sagen, Mensch, das ist jetzt okay, dass du traurig bist.
Ja.
Und in Gedanken gelernt habe, mein inneres Kind zu umarmen und es weinen zu lassen, es rauszulassen. Das war vorher nicht da, weil das habe ich ja so gelernt. Man steht in der Gesellschaft gerade. Man tut das, was so ein Vorgesetzter sagt. Man geht mit, man fällt nicht so auf. Gefühle werden kleiner gehalten. Nach außen kommt das Positive. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, dass wir das so gelernt haben, glaube ich. Also zumindest würde ich das jetzt keinem als unangenehm unterstellen, weil sie haben es ja auch so gelernt, nur noch krasser. Die Generation unter Eltern hat das ja schon ein bisschen beschwichtigt. Also sonst wäre es ja noch doller und ich glaube, es ist einfach schwierig, da ranzukommen. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, da gab es ja auch schon Eltern, da hieß es dann, die haben so laissez-faire erzogen. Ich glaube, also gefühlt ist es ja wie eine Vorstufe vom Bedürfnis.
Genau, das meinte ich nämlich vorhin. Ich glaube, zuerst war es zu krass, also dieses ganz Militante, dann dieses ganz laissez-faire, weil natürlich lotest du erstmal die Pole ab, um dich dann irgendwann in der Mitte verorten zu können.
Genau,
ja,
das denke ich auch. Also
du musst eine Grenze erst überschreiten, um zu wissen, dass da eine Grenze war. Ja.
Und deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass Leute, die nie Wut empfinden durften, dann irgendwann, wie ich jetzt zum Beispiel mit meinem Kind das erstmal erfahre, was so richtig wütend sein bedeutet und jetzt schlage ich einfach über die Stränge und mache meinen Regal
kaputt.
Ja. Ganz genau.
Sie übertreibt's.
Weil ich auch so, ja klar, weil ich halt das, also weil ich das ja nie irgendwie so richtig loswerden konnte. Und ich frage mich bis heute noch so richtig, okay, was ist denn jetzt ein vernünftiger Umgang mit Wut? Weil irgendwie, also ja, so richtig gut fühlt sich das jetzt auch nicht an, wenn ich meinen Schrank kaputt mache. Aber auch das müssen wir ja irgendwie erst lernen. Und das ist so schwierig, dass halt selbst wir Erwachsenen das ja lernen.
Ich glaube,
und unseren Kindern aber beibringen wollen.
Aber so ich glaube, ein vernünftiger Umgang, also das ist auch schon wieder so ein Leistungsdenken, ja? Ein vernünftiger Umgang mit Wut. Also ich glaube.
Ja, für einen selbst halt irgendwie einen.
Ja, naja, klar. Aber wenn du schaust, dass niemand anderes da zu Schaden kommt, ich denke, das ist ein guter
Kann
Umgang
ich
mit
schon
Wut.
Auch meinen Schrank kaputt und machen.
Wut benennen, beschreiben, warum oder wie ich mich gerade fühle oder reflektieren. Du kannst ja auch einen Schrank kaputt hauen und im Nachhinein sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht die feine englische Art, aber es hat sich in dem Moment ja so danach angefühlt, ne? Also ich glaube, so richtig dann eine Lösung gibt es nicht. Ich finde es wichtig, dass Wut genauso eine Daseinsberechtigung hat wie Freude, wie Euphorie, wie Lust, wie alles andere, dass es einfach da sein darf. Das finde ich total wichtig. Und ich glaube, das ist auch der Kern dieser ganzen Geschichte, was wir unseren Kindern jetzt ja mitgeben, ne? Dass wir sagen, okay, es ist alles okay, so wie du bist.
Ich finde das ganz wichtig, dass die Kinder Wut rauslassen dürfen. Also was passiert denn, wenn sie die nicht rauslassen dürfen? Dann bleibt die ja irgendwo. Ja, genau.
Ja, die setzt sich fest.
Dann geht irgendwann das Regal kaputt. In dem Fall war es nur ein Regal.
Ja.
Es gibt vielleicht krassere Fälle, ne?
Ja,
also ich finde das ganz wichtig.
Ja, irgendwann, also ganz häufig haben wir ja hier die Patienten, die dann somatisieren. Ja, die einfach diese Wut niemals rauslassen durften und die sich dann irgendwann körperlich äußert, weil die einfach gar keine, also sowohl Gefühle als auch Bedürfnisse gar nicht erkennen, die eigenen, und so viel so krass wegstecken, dass sie dann einfach sich irgendwann auf körperlicher Ebene zum Tragen kommt und den Körper und die Person dahinter auch einfach aus der Bahn wirft.
Der Körper schreit förmlich dann danach, genau, ne? Und sagt, schau jetzt endlich hin, macht endlich mal die Augen auf, ne?
Ja. Und deswegen denke ich aber auch, meinen Schrank verkloppen, das ist jetzt wirklich, also ich hoffe, es kommt da noch eine Weiterentwicklung, weil ich das jetzt wirklich nicht bis 80 so, also ich hoffe, mein Hirn reift noch ein bisschen nach.
Nicht in zwei Jahren hier alleine sitze, dann hat es nicht so gut funktioniert.
Ja, ich glaube wirklich, das ist einfach jetzt meine Dreijährige, die da irgendwie aus mir spricht. Und ich begleite das dann einfach mit meinem Kind, begleite ich auch mich dadurch, durch meine Autonomiephase.
Naja, vielleicht
jetzt
ist es ja
28. Ja,
also
ich finde
auch oftmals, so auch rückblickend, dass gewisse Entwicklungsschritte meiner Kinder auch durchaus einen heilenden Effekt bei mir hatten. Also wenn ich denn da den kleinen Wutzwerg gesehen habe, beiderlei, bei der kleinen und bei der großen, und das begleitet habe, hat es ja auch wie so eine Umarmung für mich gewesen, ne? Oder ein Begleiten, was mir vielleicht gefehlt hat oder was ich aus, was weiß ich, diversen Gründen vielleicht doch nicht bekommen habe in bestimmten Momenten. Wo ich es nicht gezeigt habe. Ja, die lieben Kinder. Findet ihr beide, ihr habt ähnliche Erziehungsstile? Schüttelst den Kopf, Anne?
Nee, ich denke, das wissen wir beide auch, dass wir da andere Ansätze haben. Aber wir sind damit beide total konform und würden der anderen nie irgendwas, würde ich mich nie wagen, irgendwie zu sagen, jetzt, boah, jetzt hast du ihr aber zum dritten Mal schon erlaubt. weiß ich nicht. Das würde ich, nein, da gebührt einfach jeder Mutter Respekt, die ihr Kind versucht zu erziehen. Mhm. Beziehungsweise zu begleiten. Ja, und ich glaube, wir erziehen nicht gleich. Aber das ist gut so, wie es ist, weil meine Kinder brauchen eine Struktur und
du auch.
Ich auch. Und das ist ja auch das, was ich so bewundere und ohne, also ich weiß nicht, ob es Saskia so geht, aber mir geht es manchmal so, dass ich, wie vorhin schon erwähnt, mir manchmal einfach etwas angucke bei ihr und dann versuche bei meinen Kindern vielleicht auch mal so ein bisschen reinlaufen zu lassen. Und wenn ich merke, es funktioniert, dann ist doch gut. Und wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann bleibe ich doch bei meiner Sache.
Hm. Also Strukturen haben wir ja auch viele. Aber ich würde sagen, unsere Rahmen sind einfach deutlich weiter als bei euch. Bei uns reicht immer so ein Grundgerüst. Und das gibt meinen Kindern schon viel Sicherheit. Also jetzt sind sie ja auch 4 und 6, dann funktioniert das sowieso schon auch mal ohne ganz gut. Aber früher ging es ohne unsere Alltagsstruktur gar nicht, dann sind die völlig auseinander, also da ging nichts mehr. Und ansonsten würde ich aber auch sagen, dass unsere Erziehungsstile schon sehr auseinandergehen. Ich glaube, Liebe haben wir beide, ganz viel Liebe und Emotionen für unsere Kinder. Und ansonsten helfen wir uns, glaube ich, manchmal zu reflektieren, wenn man sich in dem so ein bisschen verliert, was man macht. Also wenn ich denke, okay, das war jetzt ein bisschen drüber, würde ich das schon sagen. Und Anna hat mir auch schon ein paar Mal gespiegelt, na guck mal, an der und der Stelle war es vielleicht doch ein bisschen wenig. und dadurch hält man die Balance. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Entschuldige, ich habe dich zum zweiten Mal unterbrochen. So viel Liebe. Nein, was ich glaube ich noch dazu fügen muss, ist, dass mein Partner ja im Drei-Schicht-System ist. Also jede Woche wechselt ja die Schicht und dass das auch glaube ich nochmal so ein ganz anderer Fokus ist, also du hast ein Elternpaar, was super zusammenarbeitet bei den beiden, was da ist, was an einem Strang zieht. Ich meine, das tun wir beide auch. Aber durch dieses Schichtsystem ist es natürlich auch, gerade als die Mäuse noch so klein waren, wenn er zur Nachtschicht ist, dann bist du für beide zuständig, ne? Und dann überlegst du schon dreimal, okay, was ist, wenn jetzt ein Notfall auftritt und du musst mit der einen ins Notfallzentrum fahren, was machst du da mit der anderen und. Also da bist du halt immer in so einer Halb-Acht-Stellung. Ne? Mhm. So dieses Wachsame, Achtsame. Und ich glaube, das beeinflusst den begleitenden Erziehungsstil auch nochmal.
Ja, plus auch deine Ressourcen sind ja dann auch knapper. Also
und ich merke das ja auch total. Also wenn er Spätschicht hat, dann sehen die Mädels ihn ja gar nicht. Mhm. Wenn wir frühmorgens aus dem Haus gehen, liegt er noch im Bett. Und dann sind wir mal ganz schön leise. Und abends, nachts, wenn er zurückkommt, dann schlafen sie halt. Also meistens, hoffentlich. Die große, ja, die kleine eher weniger. Aber genau, und dann sehen die sich nicht. Und dann merkt man richtig, nach so einer Spätschichtwoche, da saugen die das auf, wenn der den Sonntag mal zu Hause ist. Ne? Da hängen die auch nur an dem. Mhm. Und dann merkst du auch so, dass er ist ein bisschen strenger vom Erziehungsstil her als ich.
Ja.
Bin nachgiebiger, würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann haben sie so Phasen, da brauchen sie das Strenge, da funktioniert das dann auch. Und dann gibt es Phasen, wenn sie gerade emotional sind, da wissen sie schon, wie heute zum Beispiel, ich gehe jetzt weg. Oh nein, dann sind wir mit Papa alleine. Und dann wissen sie, dann gibt es halt nicht lange Fernsehen, nicht lange das. Vielleicht gibt es dann auch irgendwas anderes nicht, was ich dann vielleicht freitagsabends schon mal erlaube. Aber das ist so phasenweise. Aber sie holen sich trotzdem die Liebe, die sie von ihm brauchen. Und ja, wenn es dann zu streng wird, dann komm mal zu Mama. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob uns das irgendwann auf die Füße fällt, aber das will ich auch gar nicht wissen. Ich will es einfach erleben.
Ja, das hast du schön gesagt.
Ja. Also letzten Endes, also ich glaube auch da wieder, es gibt keine Patentlösung. Ne? Was mir jetzt gerade so durch den Kopf geschossen ist, ist, passen wir die Erziehung an die Charaktere der Kinder an?
Oder an unsere.
Oder eigentlich an unsere Charaktere? Also, wenn ich darüber nachdenke, wie ich so bin, ich mag auch gerne gleichbleibende Abläufe, also so regelmäßige Abläufe. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil dann brauche ich da keine Kapazitäten mehr reinsetzen. Das gibt mir Sicherheit, das funktioniert und dann ist gut. Was dazwischen passiert, das ist variabel, aber dann kann ich dann auch, was weiß ich, lasse ich die Wäsche eben stehen und begleite dann eben irgendwie doch eine Wut oder eine Trauer oder wie auch immer einen Streit oder schlichte das oder kuschel dann doch nochmal ein bisschen länger. Aber ich frage mich gerade, ob das die Kinder sind, die mich dazu bringen, sie so zu erziehen, weil sie das Reflexprofil oder den Charakter oder wie auch immer mitbringen, oder ob das eher von mir ausgeht und die Mäuse sich da irgendwie reißen.
Ja, bei mir ist zum Beispiel total umgekehrt. Also manchmal stelle ich schon fest, wie gesagt, so ganz grobe Strukturen, die haben wir auch und die tun mir auch gut.
Aufstehen und schlafen.
Genau. Das sind wirklich gefühlt die einzigen groben Strukturen, die wir haben. Manchmal Essen ist auch noch dabei. Aber auch am Wochenende variiert das auch schon wieder von der Zeit. Aber so, mich kostet das ganz, ganz viel Kraft, irgendwie so ganz feste Strukturen aufrechtzuerhalten. Ich schaffe das gar nicht. Und ich habe da ganz oft gar nicht die Kapazitäten für und bin dann einfach so im Wir-lassen-uns-treiben-Modus. Und manchmal braucht er mehr Struktur und dann läuft es halt nicht so gut. Aber ich glaube auch, das ist schon echt immer von den eigenen Ressourcen auch sehr abhängig und von dem, was wir so mitbringen. Und
genau,
auch,
das wollte ich auch sagen. Ja. Genau,
haben.
Das wollte ich sagen. Also ich glaube, dass unsere Erziehung im Urlaub viel besser funktioniert. An unserem Lieblingsort. Ich fahre auf die Insel nach Rügen und bin entspannt. Und dann bin ich auch, ja, also ich glaube wirklich, es ist so ressourcenabhängig, wie dein Tag war, wie du selbst drauf bist, welche Kraft, wie war die Nacht, hast du geschlafen, hast du nicht geschlafen? Und ich glaube, dass davon ganz viel abhängig ist.
Naja, was du auch vorhin sagtest, das gerne, dass es nicht nur um die Bedürfnisse der Kinder, sondern auch um die Bedürfnisse der Erwachsenen geht. Und ja, letzten Endes sind wir eine Gemeinschaft und wollen ja irgendwie alle gut zusammenleben und auch miteinander gut umgehen, ja.
Kommunikation.
Ja,
wenn ich dem Kind,
klar.
Genau, wenn ich dem Kind sage, ich bin jetzt müde, weil einfach, ich bin seit 3 Uhr nachts wach und zerbreche mir den Kopf, dann haben die auch Verständnis.
Ja.
Mhm. Dann kommen die einmal weniger aus dem Bett. Ja, tippen nicht an. Auch Mama.
Manchmal eher das Gefühl habe, die kommen dann immer noch mal extra. Wenn ich sage, mir geht's nicht gut, gar kein Problem. Wir legen uns einfach zu dir und ein bisschen auf dich drauf. Ja. Hm. Okay. Ja, weil wir haben gerade noch mal gequatscht und du hattest gerade noch mal erzählt von deiner Tochter, von ihrem Moro-Charakterzügen und im Vergleich zu deinem Sohn. Mit der Fragestellung, wäre das behandlungsbedürftig oder reichen familiäre Strukturen und Erziehung? Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
Ja. Okay. Genau das.
Wir fangen dann nochmal von vorne an, also nicht von ganz vorne, sondern wie so nach der Geburt es mit deiner Tochter weiterging. Die zweite, genau. Das zweite Kind.
Genau, also die Geburt meiner zweiten Tochter war gut. Ich konnte stillen. Ich fand es ekelhaft, aber ich konnte stillen. Ich habe es auch 5 Monate fürs Kind gemacht, aber egal.
Was fandst du denn am Stillen eklig?
Ich fand das eklig. Da hing so ein kleines Wesen an mir und hat mich ausgesaugt, hat mich vollgenuckelt, es lief runter. Ich habe auch so Schwierigkeiten mit
Konsistenzen.
Mit Konsistenzen.
Ja. Aha.
Und ich fand das ganz schlimm. Und dann hat mir sogar eine Freundin irgendwann einen Podcast geschickt. Da ging es darum, dass wenn die Kinder Milch trinken, dass das ja nichts anderes als angereichertes Blut ist. Angereichertes, verdicktes Blut. Irgendwie so haben sie es ausgedrückt.
Okay. Und ab da schreiben.
Hatte ich diesen kleinen Vampir vor mir. Dann wurde das immer schlimmer in meinem Kopf. Und dann
aber stimmt das echt?
Also in diesem Podcast haben die das sehr, ich kann ihn auch nicht mehr benennen.
Ja.
Wirklich nicht mehr. Da haben die das, ich weiß es nicht, ich habe das nicht nachrecherchiert, weil ich es so eklig fand, dass ich damit, ich habe das so weit von mir weggeschoben,
was?
Aber das klang plausibel. Also es hat gereicht für Kopfkino und das war ganz furchtbar. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache das jetzt, ich habe mir selber einen Cut gesetzt, ich habe gesagt, ich mache das, bis die 5 Monate alt ist und dann lasse ich das langsam auslaufen, weil ihr tat's gut, mir tat's gar nicht gut und dann fand ich 5 Monate einen guten Kompromiss.
Das ist fair.
Ja. Also konnte ich mit leben.
Ja.
Sie fand das nicht so gut.
Naja.
Aber wir haben es ganz langsam auslaufen lassen. Wir haben jetzt nicht gesagt, so Keule, wir hören nicht auf, sondern langsam auslaufen.
Ich glaube aber auch Stressmilch ist auch nicht so förderlich fürs Kind. Sollten schon beiderseitiges
Einvernehmen.
Also ist ja auch eine Stillbeziehung, die man da hat, ne? Und genau. Wenn das.
Und wenn die nicht so richtig funktioniert, ist es okay, wenn das irgendwann ausläuft.
Ja.
Genau. Und tatsächlich war es dann bei unserer Kleinmaus auch ab Anfang an, also ich würde quasi das erste Lebensjahr oder die ersten Schritte von meinem Sohn wie so ein bisschen wie so ein Tunnel bezeichnen, dann die Schwangerschaft, die Geburt, dann das Krankenhaus. Und bei der Kleinmaus deutete sich das ähnlich an.
Mhm.
Also die Geburt war großartig, wir konnten stillen.
Was heißt großartig?
Die war schnell, ja klar hatte ich Wehen, das tat auch ein bisschen weh, ich hatte auch wieder den Blasensprung, aber...
Zuerst Blasensprung, dann Wehen und wenn du sagst schnell, wie lange dauert?
Unter drei Stunden. Und ich bin auch wieder wehenfrei ins Krankenhaus und habe, glaube ich, in der letzten halben Stunde Wehen bekommen.
Boah.
Ich habe mich auch wieder gefreut, dass es endlich vorbei ist. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man 9 Monate auf dem Sofa liegt und nachher schon bricht beim Netflix-Zeichen, weil man sich denkt, ist mein Alltag schon wieder.
Ja, das glaube ich.
Ich war einfach froh, dass es vorbei war bei beiden Kindern.
Ich glaube, das kann ich mir jetzt im Moment natürlich nicht vorstellen, wahrscheinlich auch niemals, weil wirklich da irgendwie 8 Monate herumvegetieren, das ist ja wirklich...
Ja.
Auch kräftezehrend irgendwann. Ne? Ich hatte eine Knie-OP Anfang des Jahres. Und musste eigentlich auch nicht so lange zu Hause bleiben. Ich glaube, in Summe waren es 2 Wochen.
Ja, Christine, das war wirklich nicht lang.
Aber es fühlte sich wahnsinnig lang an.
Und ich fühle mit dir.
Ja. Ja, gut.
Ja, jetzt merke ich auch gerade, dass es nicht in Relation zu setzen ist. Das ist okay.
Ach, mein Kind, meinem Goldfisch geht das auch immer so. So ist das.
Ja, ist ja gut. Ja,
aber es ist in Ordnung. Die zweite war nicht ganz so schlimm. Bei der zweiten hatten wir im Wohnzimmer ganz viele Montessori-Tabletts und wenn der Kleine nach Hause kam, der wusste, ich darf mich nicht bewegen, der ist dadurch selbstständig geworden, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Der hat gesagt, was er machen will. Will er malen, will er spielen, will er puzzeln und dann hat er sein Tablett geholt, ist zu mir aufs Sofa gekommen und wir haben es vom Sofa aus gemacht.
Ja.
Und dann hat er es danach wieder weggeräumt, weil wegräumen durfte ich es ja auch nicht.
Ja.
Also, das war gut.
Ja.
Ja, aber... Gut, die Maus war auf der Welt, wir konnten stillen und dann ging das los. Die hat nachts im Bett gespuckt und kilometerweit. und die hatte Krämpfe. Und ich dachte, es geht wieder von vorne los. Und ab da war ich wieder im Tunnel und dachte, okay, ich muss wieder funktionieren, das wird genau so. Und dann waren wir beim Arzt und dann hat der auch uns wieder zur Sonographie geschickt und es kam wieder heraus, dass der Magenausgang verdickt ist. Mhm. Das kann familiär gehäuft auftreten. Wir vermuten, dass es der Opa hatte, sind uns aber nicht ganz sicher. Aber der hat die gleiche Narbe wie der Große, deswegen. Ja, und dann habe ich Anne angerufen, tränenreich, und habe gesagt, ich kann das nicht nochmal. Ich kann da nicht nochmal ins Krankenhaus, solange ich. Und da hatte ich ganz tolle Schuldgefühle, weil ich meinen Mann überredet habe, dass er das macht diesmal. Es war auch Corona, es durfte keiner rein und ich wusste vom ersten Mal noch, dass das ganz schlimm war und dass ich das emotional eigentlich, und ich wusste, dass ich da wie ein Wrack rausgegangen bin. Und ich hatte ganz dolle Angst, dass ich danach und währenddessen nicht mehr genug Kraft für beide Kinder habe. Und dann habe ich Anna angerufen und habe gesagt, ich bin eine ganz schlechte Mutter. Ich habe meinen Mann überredet, wenn wir ins Krankenhaus müssen, geht er diesmal. Ich mache es nicht nochmal. Und dann hast du mir das so ein bisschen genommen und hast gesagt, naja, du hast das ja aber, weil du weißt, dass du dann nicht für beide da sein kannst, und hat mich ein bisschen beruhigt. Und Gott sei Dank gab es einen Kontrolltermin bei der Sonographie und da hieß es, der Magenfehler ist nicht ganz so schlimm, der kann mit Lagerung und Massagen behoben werden.
Ach Gott.
Und das war gut.
Und Stein vom Herzen gefallen. Ja,
ab da haben wir sie gelagert und haben ganz viel massiert und das ist dann auch nach und nach rausgerutscht.
Wie musstet ihr sie lagern? Linke Seite?
Die musste auf dem Rücken liegen. Mhm. Aber der Kopf war immer angehoben. Wir mussten immer einen Ordner ins Bett legen. So einen ganz dicken, dass die quasi automatisch höher liegen.
Wie so ein Keilkissen.
Das war bei meinem Kind nämlich genauso.
Wie so ein Keilkissen.
Das wurde halt nie untersucht, weil auch immer alle gesagt haben, ja, das sind ja Speikinder. Das ist ja das Typische. Okay. Und wurde auch immer weggeschickt. Aber der hat ja auch immer am Strahl gereiert. Und auch immer relativ auf so eine halbe Stunde, würde ich auch sagen. Mhm. Auch lange. Also 3 Monate bestimmt.
Klingt auch dann aber...
Wie so, also ja, wie du es beschreibst, wie so ein Wasserspeier. So.
Ja, genau. Also die brechen richtig.
Ja.
Wie
so
viel auch. So viel.
Wirklich.
Und jeder, der es nicht gesehen hat, immer, ja, da kommt nicht so viel raus. Da kommt nicht so viel raus. Und denkst dir so, ey, es ist alles voll. Das ist die ganze Milch, die ich hatte. Und jetzt ist meine Brust leer und das Kind hat wieder Hunger. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Genau.
Ja.
So ist das gewesen, ja. Genau, dann hatten wir das. Und dann war ich wieder so im Tunnel. Und dann, und das habe ich gar nicht so gemerkt, weil ich so im Tunnel war, dann war sie halt sehr viel bei mir. Und das ist mir irgendwie auch erst, ich glaube, nach einem halben Jahr erst aufgefallen, weil dann auch alle auf mich eingeredet haben. Also das Kind ist aber komisch und die musste mal schreien lassen und die geht ja nie zu irgendjemanden, wie sie denn immer alle so sind. Mm. Von außen kriegt man ja dann sehr kluge Ratschläge.
Mm. Ja, ja.
Und tatsächlich war es so, dass nicht mal der Papa richtig an sie ran durfte. Dann hat die sofort, also wenn der Papa weg war, war doof, der musste im Raum sein. Aber nicht an sie dran, bitte. An ihr dran sollte bitte Mama sein oder ihr großer Bruder. Den hat sie auch immer zugelassen. Und das war kräftezehrend, weil immer, wenn sie geschrien hat, ja, ich hingehen musste. Und wir hatten es beim ersten Kind beispielsweise so gemacht, dass wir uns immer abgewechselt haben. In auch nachts, dass wir beide zum Schlaf kommen. Das haben wir auch bei der Kleinen versucht. Aber das war fast unmöglich, weil sie einfach immer mehr geschrien hat, wenn der Papa kam. Sie hat nur aufgehört, wenn ich kam. Sie saß fast klammernd an mir. Und so haben wir dieses erste Jahr gemacht und ich wurde irgendwie kräftemäßig immer schwächer und dachte immer, oh, das kann es ja jetzt auch nicht sein. Hoffentlich kommt die bei denen. Ich habe mich wirklich auf die Kita gefreut, weil ich dachte, Pause. Und das tat mir auch so leid und ich wollte sie aber auch nicht schreien lassen. Das war so mein Inneres, dass ich dachte, irgendwas muss sie ja haben. Und ich habe immer gesagt, sie hat einen schweren Start gehabt. Sie hat ja ihren Zwilling verloren. Und das habe ich immer so, und da habe ich gedacht, dann braucht die das jetzt. Und dann habe ich ihr die Nähe gegeben, die sie braucht. Und irgendwann hieß es dann aber in der Eingewöhnung, also es kann sein, dass ihr Kind nicht kitafähig ist. Das geht nicht. Die hört nicht auf mit Weinen. Sie hört einfach nicht auf. Und sie haben es dann auch wirklich mal probiert. Das wollte ich nicht so gerne eigentlich, aber mal 5 Minuten allein lassen, hat sie 5 Minuten geschrien, haben wir sie eine Stunde allein gelassen, hat sie 1 Stunde geschrien. Sie hat nicht aufgehört. Und es waren auch keine Tendenzen, dass sie aufhört. Und dann hat mir eine Bekannte die Empfehlung von einer Heilpraktikerin gegeben, die kinesiologisch arbeitet, mit Energieströmen. Da habe ich gedacht, oh, Hokus Pokus. Ich bin heute, würde ich behaupten, ein sehr gläubiger Mensch, was Spiritualität angeht. Unglaublich wichtig ist mir das und ich liebe Energieströme, ist voll mein Thema. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das Hokuspokus und ich dachte mir, naja gut, schlimmer kann es nicht werden. und ich bin zu der in die Praxis. Ich musste sie auch nicht mitbringen. Sie war zum damaligen Zeitpunkt dann tatsächlich irgendwie in der Kita, ungern. Sie hat auch immer wieder geblubst und geschrien, aber nicht mehr durchgeschrien. Deswegen konnte ich sie da lassen, aber es war immer unruhig. Und dann hat die, schon als ich bei ihr in die Praxis reinbringe, hat die schon gesagt, oh, sie bringen mir aber meine Energieströme durcheinander. Sie glauben ja gar nicht an das, was ich hier mache. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, nee, eigentlich nicht. Aber ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Sie müssen mir helfen. Und dann sollte ich ihr so ein ganz bisschen was erzählen. Und dann habe ich ihr unsere Vorgeschichte nicht erzählt. Ich habe ihr nur erzählt, wie sie ist. Ich habe ihr erzählt, dass dann gesagt, naja, sie ist eigentlich nur bei mir und nicht bei anderen und nicht kita-tauglich. Und wenn die Großeltern oder andere oder Nachbarn das Haus betreten, schreit sie durch. Sie ist eigentlich erst wieder ruhig, wenn das Haus leer ist. Der Papa darf nicht ran, soll aber im Raum bleiben. Ich kann sie gar nicht greifen, habe ich dann irgendwann gesagt, das ist schwierig. Und dann hat sie gesagt, da müssen wir ran. Und dann hat sie gesagt, sie brauchen auch nicht an das glauben, was ich hier tue. Ich kann ihnen trotzdem helfen. Und dann habe ich mich bei ihr auf den Stuhl gesetzt und dann hat sie ihre Behandlung durchgeführt, die sehr intensiv und
was hat sie gemacht?
Sehr krass war. Das kann ich gar nicht. Also gefühlt hatte sie nur die Hände über meinem Kopf und sie hat an meinem Arm irgendwie mit der Muskulatur ein bisschen gearbeitet. Und dann hat sie immer gesagt, meine Muskeln sprechen mit ihr. Über meine Muskulatur kann sie meine Energieströme fühlen. Und dann hat sie gesagt, ich habe aus dieser zweiten Geburt noch eine Blockade im Kopf. Ich habe diese Fehlgeburt des Zwillings nie verarbeitet. Die muss raus. Und die blockiert, dass meine kleine Maus sich mit ihrem verlorenen Zwillingsbruder auseinandersetzen kann zum Verabschieden. Und dann hat sie mir die Blockade genommen.
Und das hattest du ihr alles nicht erzählt?
Das hatte ich ihr nicht erzählt.
Mit dem Zwilling?
Das mit dem Zwilling, mit der Fehlgeburt, hatte ich ihr nicht erzählt. Das hat sie selber rausgekriegt.
Verrückt, okay.
Das war verrückt. Und dann hatte sie, irgendwann meinte sie, also bei ihnen im Kopf sind ganz viele negative Energien, die müssen raus. Und dann zog sie, ich würde sagen so 10 Zentimeter über meinem Kopf, zog sie in der Luft rum. Aha. Also von außen würde man sagen, was tut diese Frau da? Aber das tat weh. Das tat so weh, dass ich sie angeschrien habe, sie muss aufhören.
Ach, boah.
Und dann hat sie eine Pause gemacht und hat gesagt, sie kann jetzt aufhören, aber diese negativen Energien müssen raus. Und dann hat sie weitergezogen und gezogen und gezogen und zog in der Luft. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es warm wird. Und dann habe ich gesagt, oh, es wird besser. Und dann hat sie gesagt, na, weil ich ihnen geholfen habe, ich muss mal das Fenster aufmachen, ich muss mal ihre Energien muss ich mal rausschicken. Und dann hat sie das Fenster aufgemacht, wie in so einem schlechten Film, und hat die negativen Energien rausgeschickt. Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt können wir ihrer Maus helfen. Und dann hat die uns mit Hilfe ihrer Energien, anders kann ich es nicht beschreiben, in wie so einen Traumraum geschickt. Und da standen wir auf einmal, obwohl ich ja bei ihr im Raum saß.
Ja.
Da standen meine kleine Maus, ihr Zwillingsbruder, seitdem weiß ich, dass sie einen Bruder hatte.
Ja.
Und ich. Und dann haben wir uns von ihm verabschiedet. Dann bin ich nach Hause, sie war in der Kita. Und dann habe ich erst mal 3 Stunden geschlafen. Ich war total erledigt danach. Dann habe ich sie aus der Kita abgeholt, habe gefragt, war heute was? Und dann haben sie gesagt, ja, irgendwie so zur Mittagszeit war die heute erledigter als sonst. Die ist schon beim Essen eingeschlafen. Da habe ich gedacht, krass, genau zu dem Zeitpunkt war ich da bei ihr in der Behandlung. Und dann hat die Therapeutin, die Heilpraktikerin, hat gesagt, das muss ein bisschen wirken. Ich soll keine Wunder erwarten. Aber am nächsten Tag hat die ihren Papa in den Arm genommen, ohne zu schreien. Das allererste Mal.
Oh, krass.
So richtig. Also sie hat ihn auch vorher mal umarmt, aber das war immer anders.
Ja,
das war jetzt zum ersten Mal, hat die den so richtig umarmt und zugelassen. Und wir durften Besuch kriegen. Und Nachbarkinder durften bei uns sitzen. Und wir durften, es waren Leute bei uns im Haus, die wurden toleriert. Und ich wurde von Leuten angesprochen, die haben mir, also von Bekannten, die haben mir gesagt, was hast du denn mit dem Kind gemacht? Hast du das ausgetauscht? Also das konnte mir auch...
Einfach ein anderes mitgenommen aus der Kita.
Ja, genau.
Und, die sah auch niedlich aus. Ich nehme heute die da.
Und ich habe sie am nächsten Tag in die Kita gegeben und die Kita sagte, was haben sie denn gestern gemacht? Ist ja ein ganz anderes Kind. Ja, und ab dem Tag hatte ich dann ein ruhiges Familienleben. Da war der Spuk vorbei.
Krass.
Und ab da konnte ich mich erstmal mit meinen Kindern wieder beschäftigen. Und gucken, wo stehen die eigentlich in ihrer Entwicklung? Das war mir vorher alles so völlig, das war nur noch ein Brei. Es ging nur noch darum, dass ihr Bedürfnis nach Nähe erfüllt wird und das aber eigentlich gar nicht mehr mein Bedürfnis war. Mhm. Weil wenn man das über ein Jahr hat, also wie so ein Schleppaffe, dann ist das irgendwann auch nicht mehr schön. Mhm. Ja, und dann habe ich festgestellt, dann waren wir im Urlaub und es war total entspannt und es war schön und sie ist mal mit dem Papa, mal mit mir mit, das war alles total ausgewogen. Und da habe ich dann festgestellt, oh, dieses Kind hat irgendwie, haben wir mit Höhe ein bisschen Probleme, wir haben mit Gleichgewicht Probleme, wir springen ja nicht mal vom Bordstein.
Ja.
Und dazu ihre ganze Emotionalität und da habe ich meine Freundin, die Anne, angerufen, die ja noch als Therapeutin gearbeitet hat oder immer noch arbeitet. Ich habe ja nicht mehr gearbeitet als Therapeutin. Und da habe ich gesagt, ich glaube, wir haben hier ein Moro-Problem. Und ab da habe ich mich intensiver damit beschäftigt und ja, habe festgestellt, dass wir für meine kleine Maus eigentlich viele Lösungen gefunden haben. Die kommt damit gut klar. Habe darüber hinaus aber mich mit diesen ganzen Reflexen wieder ein bisschen mehr beschäftigt und habe festgestellt, ach Mensch, bei meinem Großen ist ja auch ein bisschen was. Der ist ja völlig untergegangen in diesem letzten Schreijahr. Ja, und so bin ich auf die Reflexe wiedergekommen.
Verrückt. Das ist ja. Ja, und du hattest eigentlich über Anne gefragt, ne? War das so? Oder hattest
genau.
du mich kontaktiert und mich ja. mal gefragt, ob ich mal meine Schleue dazu
genau.
sagen kann? Wir hatten ja über deinen Sohn schon gesprochen und über die Geburt und wie die Schwangerschaft war und so weiter. Und prinzipiell sind wir keine Verfechter von Reflexausreifungen, wenn es nicht sein muss. Ne? Also ganz großes Thema, was wir immer wieder sagen, ist der Leidensdruck groß? Dann ja. Also nicht der Leidensdruck der Eltern, sondern hauptsächlich der Leidensdruck der Kinder. Und oft kann man aber im sozialen Umfeld schon vieles machen, damit Kinder gut und mit einem entspannten Nervensystem groß werden. Also ich würde jetzt nicht per se sagen, dein Sohn braucht unbedingt eine Reflexausreifung. Was ich sagen kann oder was sich so aus der Anamnese so ein bisschen herauskristallisiert, dass er aufgrund der Geschichte durch die ganzen Schwangerschaftshormone, durch die Blutung, durch auch der Zwillingsabgang, oder nee, der Abgang war es ja gar nicht, das war
der, den resorbiert,
der resorbiert war bei ihm, ne? Genau. Dass aufgrund dessen in der Anfangszeit, wo der Furchtlähmungsreflex und der Mororeflex entsteht, ja doch erstmal ein recht unsicheres Milieu herrscht und das Nervensystem in solchen Momenten dann denkt, okay, nee, hier brauche ich das noch. Also es wird dann quasi am Ausreifen, am Hemmen, am Integrieren gehemmt.
Behindert.
So, behindert, ja genau, danke. Und ist jetzt natürlich die Frage, wie kommt er im Alltag zurecht, dein Sohn und deine Tochter? Also hauptsächlich ging es ja um deinen Sohn, ne? Und du meintest ja, dass ihr das gut begleiten könnt. Hm. Aber es ging auch noch im Hinblick auf die Schule oder?
Die Einschulung.
Auf die Einschulung, also, okay.
Also ja, also ich habe ja vorhin schon mal kurz erzählt, der hat halt immer mal so ein bisschen Schwierigkeiten beim Schwimmen. Der taucht halt lieber, ja, genau. als dass er schwimmt. Dann sind so Kleinigkeiten, der schreibt halt gerne mal die Buchstaben oder die Zahlen seitenverkehrt. Das
machen sie aber noch lange. Also
das sind so Sachen. Und bei mir ist eben immer, und der hat halt in seinen Emotionen, der ist nicht so oft so emotional wie die Kleine, kann es aber weniger gut dann alleine mittlerweile regulieren. Das konnte er schon mal besser und jetzt ist es einfach schwieriger geworden. Jetzt braucht er mich wirklich verstärkt, dass ich mitgehe, dass ich begleite, dass er nicht völlig in die Frustrationstoleranz reinrutscht, nicht völlig entgegenrutscht und dann sagt, oh, das ist alles scheiße, ich kann das sowieso nicht. Und da war dann irgendwann der Punkt, dass ich mir dachte, begleite ich ihn zu viel? Kann er das in der ersten Klasse tragen, was so eine Lehrerin dann von ihm will? Ich glaube nicht, dass die sich dann hinsetzt und ihn begleitet, wenn er sagt, ich kann das hier sowieso alles nicht, schmeißt das Blatt weg oder... Ja, wir arbeiten auch, also wenn er zu Hause arbeitet, muss er das auch nicht zwangsweise im Sitzen machen. Auch das, der bewegt sich dann gerne mal und dann macht er weiter. Und das sind ja alles Lösungen für uns, die uns super durch den Alltag bringen. Dadurch schafft er ganz viel und ist, glaube ich, auch schon ganz weit und auch ein ganz schlaues und auch sehr feinmotorisches Kind. Der ist wirklich gut dabei. Aber die Frage ist eben, wenn mein Raum nicht mehr da ist, ob das dann noch funktioniert.
Es oder passt
ob
es nicht uns, in die Gesellschaft.
Genau, es passt nicht in die Gesellschaft. Ja. In meine Gesellschaft würde das passen.
Ja, das ist richtig.
Aber ob das in die Gesellschaft von einer staatlichen Grundschule passt, da bin ich mir nicht so sicher, ob wir da denn Schwierigkeiten kriegen.
Also leider Gottes ist es durchaus ein Thema, was euch auch treffen kann. Ja, na klar, wenn die Lehrerin.
Ja, aber es liegt nicht daran, dass, weil ihr das begleitet habt oder ihm den Raum gegeben habt, es wäre auch so gekommen. Also selbst wenn ihr das anders eingefordert hättet von ihm und engere Regeln oder engere, also er hätte sitzen bleiben müssen oder keine Ahnung.
Kannst ja Stresstoleranz nicht trainieren.
Ja.
Also im Gegenteil, also er ist stressresilienter aufgrund eurer Begleitung. Das ist schon total der richtige Weg. Aber du kannst natürlich nicht abschätzen, was passiert in der Schule. Aber es kann auch einfach nichts passieren in der Schule.
Das wäre dann der schönste Fall, ja.
Ja, also du kannst mit einer, zum Beispiel also mit dem IMPP-Programm, mit dem ich arbeite, ja jederzeit anfangen. Also jederzeit besteht die Möglichkeit zu sagen, hey, testen, Anamnese, wo, dann höre ich mir die Podcast-Folge an. Testung, Anamnese, Auswertung. Und auch da gibt es ja durchaus Schwankungen. Inwieweit kann er das mit anderen Ressourcen kompensieren? Ist viel kompensatorischer Aufwand nötig, dass es ihn total einschränkt und ihr wirklich noch mehr zu Hause machen müsst? Aber das kannst du auch noch mit 8. Da kannst du dir auch erstmal das erste Schuljahr angucken oder kannst gucken, wie lernt er lesen, wie lernt er schreiben und so weiter. Das würde ja bedeuten, dass wir alle mit einem Reflexprofil, ich eingeschlossen, nicht durchs Leben kommen würden. Ne? Also, und ich finde, das hatten wir in unserer letzten Podcast-Folge hier, oder
in der von der
Tatort, ja genau, ja. Podcast-Folge, dass wir auch der Meinung sind, dass Erziehung einen ganz grundlegenden Einfluss hat auf die Entwicklung der Reflexe. Also ich glaube, wir beide haben ein ähnliches Grundprofil. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Moro-Anteile.
Eine Kipptendenz.
Eine Kipptendenz, so genau. Ja. Ich kippe dann eher in den Moro rein als in den FPR. Hatte aber auch eine ganz andere Erziehung als Antonia. Also ich wurde mit viel Kommunikation, mit sehr viel Kommunikation erzogen. Und ich glaube, das ist begleiten, unterstützen, das macht ganz viel Resilienz und auch Selbstwert und Selbstbewusstsein. Und ich glaube, da fahrt ihr mit richtig, also ihr beide. Mhm. Und ich glaube auch immer, das hatte ich ja auch schon gesagt, immer daran, das spürt man als Mama. Wenn du sagst, irgendwie fühle ich, da muss noch was kommen, ich möchte ihm da gerne noch mal was irgendwie mitgeben, da gibt es noch etwas, was ich kann ja immer nur von mir sprechen oder das, was die Mamas, die zu mir kommen, auch immer sagen, dass sie immer so ein Gefühl hatten von, da fehlt so ein bisschen Leichtigkeit. Also bei meiner Großen war es so, ich habe ja dann, die Kleine ist auch nur 2 Jahre jünger im Vergleich gehabt und dann dachte ich immer, die Kleine, die geht viel leichter durchs Leben und ich wollte meiner Großen mehr Leichtigkeit schenken. Und als das haben wir dann auch erziehungsmäßig ganz gut hingekriegt. Sie kam ja dann von sich aus und hat gesagt, Mama, ich verstehe nicht, warum ich nicht so gut lesen kann. Also das fand sie irgendwie blöd, dass es ihr so schwer fiel. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, dann jetzt müssen wir wirklich was machen. Aber ich würde jeden Elternteil, allen Eltern immer mitgeben, wenn ihr das gut tragen könnt und ein gutes Gefühl habt, dann hört auf euer Gefühl. Dann müsst ihr keine Therapie machen. Ja.
Ja.
Zufrieden damit?
Ja, damit mit der Antwort. Bin ich total fein. Also.
Und das kann sich ja auch, wenn du in einem halben Jahr sagst, ach, jetzt fühlt sich das anders an, dann in einem halben Jahr. Wenn du sagst, in 5 Jahren, dann eben in 5 Jahren. Wenn du sagst, hey, vielleicht machen wir an mir irgendwas, dann machen wir an dir irgendwas.
Da wäre auch festgestellt, dass genug da ist. Ja.
Aber wie gesagt, ich bin jetzt zum Beispiel super happy mit meinem Reflexprofil. Ich mag das total gerne. Also ich mag mich auch total gerne. Ich könnte definitiv was machen, wenn ich an meine Höhenangst denke oder an meine Tonusregulation oder an mein Moro und meinen Blutzuckerspiegel. Und manchmal beneide ich die ganz, ganz zartgliedrigen FPRs, die keine Schwierigkeit damit haben, dicke zu werden. Aber ich mag mich ja so, wie ich bin. Ich möchte gar nichts dran ändern. Also, und dann ist doch gut so.
Schön.
Ja, das sollten wir ja, wie gesagt, den Kindern ja auch, oder haben wir ja auch schon gesagt, dass es total wichtig ist, dass die Kinder das Gefühl bekommen, dass sie gut so wie sie sind, wie sie sind.
Und da finde ich es umso wichtiger, dass ihr ihm eben auch nochmal die Möglichkeit gebt, zu sehen, dass es eben andere Wege gibt. Also, dass es nicht nur diesen straighten Weg in der Schule gibt. Wer weiß, vielleicht hat er auch eine tolle Lehrerin oder einen tollen Lehrer, der da irgendwie ein bisschen offener und toleranter in der Schulnorm ist, ja. Vielleicht auch nicht, aber dann finde ich es umso schöner, wenn er bei euch weiß, okay, es gibt halt nicht nur diese strikten Regeln, die es hier gibt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten und ja, ich kann auch im Zappeln schreiben. Und letzten Endes, also wenn es.
Ja, und was mir gerade einfällt, wir bringen ja unseren Kindern auch bei, was ihr zu Hause dürft, das heißt ja nicht, dass es auch bei Oma und Opa funktioniert. Also ja. Da gibt es, und die lernen ja doch recht früh, okay, hier ist der Platz, wo ich mich ein bisschen
anders darf.
Und dann nach Hause komme und da kann ich dann wieder meinen ganzen den Weltschmerz lassen. Also wir hatten das in die Anfangszeit von unserer Großen. Oh, die Schulzeit, da hatte sie wirklich auch dran zu knapsen. Ne? Dann waren wirklich abends, wir hatten geführt, wenn du so möchtest, runtergebrochen, Schreistunden wieder, weil sie wirklich sich ausgeweint hat, sich wirklich den ganzen Stress runterweinen musste. Aber das war dann gut danach. Dann hat sie sich ausgeweint und wir haben es begleitet und dann war wieder gut. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte immer so ein Fünkchen im Bauch, wo ich dachte so, nee. Irgendwie, naja, was ich vorhin meinte, ne? Irgendwie, sie braucht dann noch ein bisschen mehr, irgendwas anderes noch, also Leichtigkeit, das fehlte mir an ihr. Und wenn du sagst,
den Funken habe ich eigentlich noch nicht.
Dann ist gut, also, dann ist doch super.
Als ich angefangen habe, den Podcast zu hören, da dachte ich mit jeder Folge mehr, oh Gott, wir müssen bestimmt ran.
Oh nein, das sollte doch gar nicht Ziel sein.
Nee. Und dann ging es ja aber irgendwann wirklich dahin, dass eben auch Muttis gesprochen haben, ja. Die es eben anders regeln und Muttis gesprochen haben von diesem Leidensdruck, der kommen kann. Ne?
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, ob es nicht doch funktioniert, ob wir diesen Leidensdruck nochmal brauchen, weil wir haben ja schon unglaublich viel Energie reingesteckt und ob wir und da haben uns dann hab mich auch selber hinterfragt, ob ich diese Kraft jetzt nochmal hätte, ne? Weil wir das ja schon so gemacht haben. Und dann habe ich ganz viel mit meiner Anne wieder erzählt und war eigentlich schon so weit, dass ich gesagt habe, ich glaube, eigentlich brauchen wir es nicht. Ich glaube, wir gehen mal drauf zu. Aber weil ich ja so der bin, der gerne plant und strukturiert ist und organisiert, war das für mich ganz wichtig, das trotzdem vorher abzuklären,
ob
wir damit nicht völlig gegen den Baum laufen. Jetzt mit meiner Entscheidung, dass wir es erstmal abwarten und dass es wahrscheinlich so funktionieren wird.
Mhm.
Genau, und den Worst Case wollte ich erstmal rausholen.
Okay.
Ja.
Ich finde es auch noch mal eine spannende Frage, weil das wahrscheinlich ja vielen Müttern so geht oder vielen Eltern.
Ja.
Dass sie sich in so einer Kippposition befinden und nicht so richtig wissen, okay, what to do? Gehe ich jetzt mit meinem Kind in die Therapie oder doch nicht? Oder kriegen wir es so hin?
Ja, das ist eine spannende Frage, die einem keiner abnehmen kann.
Nee, auch das erzählt einem keiner vorher. Nee, dass man ganz schön viele Entscheidungen trifft, wo man denkt, oh, das hätte ich am liebsten jetzt nicht entschieden. Warum ich? Nein. Okay, ich würde sagen, haben wir alles gesagt? Möchtet ihr noch was loswerden?
Ich glaube, wir haben ganz gut das geäußert und gesagt, was wir loswerden wollten und auch, dass die Kinder verschieden sind. Und dass es aber trotz allem ein Grundbedürfnis ist, zu lieben und geliebt zu werden.
Oh, das kannst du bitte immer unsere Abschlussworte finden ab jetzt?
Ja, ein bisschen poetisch.
Ein bisschen Ghostwriter-mäßig.
Ja.
Wie schön.
Gut,
nun aber. Ende.
Jetzt haben wir wirklich Hunger, oder? Anne sagt schon gar nichts mehr. Ich bin komplett runtergefallen.
Ich kann nicht mehr.
Wirf mir doch mal ein Gummibärchen hin.
Und schlage ich gleich eine Wand raus.
In diesem Sinne, es war wieder sehr, sehr schön,
lieben mit euch.
Vielen Dank.
Schön, dass ihr da wart.
Ja,
danke schön, dass wir kommen durften.